CropFM Ausgabe Nummer 378. Wir schreiben den 15. September 2017. Mein Gast heute Abend ist Ilobrand von Ludwiger und es geht ein weiteres Mal um das sogenannte Entführungsphänomen bzw. UFO-Nahbegegnungen und deren Bedeutung. Natürlich gibt es auch heute wieder den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Geht dann vor allem im zweiten Teil des Gesprächs sehr gerne auf Fragen und Anregungen ein. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, per Skype sich in die Sendung reinzuschalten. Einfach User CropFM anrufen auf Skype, beziehungsweise über beim Ankündertext auf der Startseite. Dort findet sich auch der Skype-Link. Bis später. Alles Wichtige zu dieser Sendung findet sich auf der Website von CropFM, cropfm.at. Auch Menschen, die das jetzt gerade via YouTube hören, bitte auf jeden Fall auf die Website schauen, cropfm.at, das Original sozusagen. Dort gibt es auch das Archiv, da kann man sich die Sendungen in bester Qualität als MP3 runterladen und einzelne Beiträge und Sendungen verlinken, was mich natürlich sehr freut. Wenn einem das hier gefällt, dann bitte weitersagen. Es gibt auch ein Forum, betreut von Unarmed und Wingman. Auch zur heutigen Sendung wird es wahrscheinlich wieder einen Thread geben. Im Moment gibt es, glaube ich, noch keinen. Das Coverbild ist gestaltet von Matthias Töpfer, eine leichte Variante von Teil 1. Das ist ja Teil 2 der ersten Sendung zu diesem Thema mit Ilobrand von Ludwiger vom April des vorigen Jahres. Und wer diesem freien Live-Podcast-Projekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, freut mich natürlich sehr, wird auch gebraucht, geht über PayPal oder als Überweisung. Spendenknopf findet sich relativ weit oben auf der Seite. Das Ei mit dem rosa Herzen an dieser Stelle. Ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Baumpatenschaften im Rahmen des Projekts Desert Greening, ein sehr schönes Projekt, eine sehr schöne Initiative eines Hörers von mir auch, wie wir gleich hören werden. Durch eine solche Patenschaft leistet man dringend benötigte Hilfe für das Projekt Desert Greening und hilft mit, ein Mikroklima mitten in der Wüste entstehen zu lassen. Ziel ist eine grüne, 2 Kilometer breite Welle, die die Sahara von Marokko bis Saudi-Arabien durchquert. Menschen können sich hier ansiedeln und ihre Existenz nachhaltig sichern. Dadurch wird die grüne Welle immer breiter und die Wüste zurückgedrängt. Ein dauerhaftes Mikroklima entsteht und aus Wüste wird bewohnbares Land. Wer das nicht glaubt, übrigens, es gibt eine Sendung mit Majid Abdelaziz, dem Initiator Desert Greening, integrale Umweltheilung. Es ist absolut erstaunlich. Er arbeitet also dort mit Wilhelm Reich, Technologie mit Cloudbusting etc. Bernd Senf hat da ja auch darüber gesprochen. Findet man auch alles in den News. Dort ist auch das Video verlinkt. Also zunächst entsteht da eine Kette einzelner Enklaven im Abstand von ca. 500 Kilometern, wo also wieder etwas wächst in der Wüste. Später soll das einmal ein 2 Kilometer breiter geschlossener wellenförmiger Gürtel werden. Und er soll dann Flüchtlingen aus Afrika in einem neu geschaffenen Siedlungsgebiet neuen Lebensraum bieten. Die sollen dort aufgenommen werden und lernen, wie sie das Klima heilen und der Wüste mit Wald- und Ackerbau begegnen. Und wie gesagt, ein Zuhörer, Frank Abol Neuske, unterstützt das Projekt und sponsert ab heute eine Baumpatenschaft für ein neugeborenes Kind pro Sendung. Also, und zwar so lange, bis 5 Lebensbäume ihr Kind gefunden haben. Also, es sollen dort natürlich auch sehr viele Bäume angepflanzt werden. Also, weit jenseits der 100.000 Bäume müssen da stehen, damit das irgendwie klimarelevant wird. Und da gibt es eben diese Baumpatenschaften. Und das erste Kind, das nach jeder Sendung geboren wird und dessen Eltern oder ein Bekannter, dessen Eltern sich bei mir bzw. Frank meldet, also bei mir ist einfach cropfm@nur.at und Frank erreicht man ganz einfach über frank.arbol@web.de frank.arbol@web.de, sonst einfach mir mailen, ich gebe es dann weiter. Und sobald das Kind dann geboren ist, bekommt er eben seinen Lebensbaum von Frank gesponsert. Großes Danke noch einmal an Frank, wunderschöne Idee. Wie gesagt, die Sendung Majid Abdelaziz ist auch im Archiv schon etwas älter, aber ich möchte eigentlich mit Majid eine weitere Ausgabe machen zu diesem Thema. Mal sehen, ob was draus wird. Und wie gesagt, Neugeborene, bitte melden. Frank sponsert Ihnen einen Lebensbaum in der Wüste der Sahara. Wunderschönes Projekt. Dann gibt es eine Grewi-Fallanalyse. Ein Kugel-UFO über einen Steinkreis wurde fotografiert. Sehr interessanter Artikel, auch ein wirklich interessantes Bild. Also wenn man das zum ersten Mal sieht, dann staunt man wirklich. Aber dieser Artikel zeigt, wie oft selbst spektakuläre Aufnahmen letztlich eine sehr weltliche und nicht zu sagen profane Erklärung haben können. Wie eben in diesem Fall, das sind dann eben die 90%, die ausgesiebt werden von den ursprünglichen UFO-Sichtungen. Ja, und dann bleiben eben 5 bis 10 übrig, aber die haben es dann in sich. Haben wir in der letzten Sendung alles abgehandelt. Also in der letzten Sendung mit Ilo Brandt von Ludwiger vom April 2016. Ansonsten gab es noch geomagnetische Stürme, die in den News vertreten sind, auch heute wieder. Also es geht dahin und mir kommt vor, ich spüre das irgendwie. Es gibt auch tatsächlich Untersuchungen dazu, die das mehr oder weniger nachweisen, dass wir das mitkriegen. Magnetfeld und so weiter. Die Raumsonde Cassini, die heute kontrolliert abgestürzt wird, um mögliches Leben auf den Jupitermonden zu schützen, das ist auch äußerst spannend. Ja, und vieles, vieles mehr findet sich in der News-Sektion von CropFM auf cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich mitten in Medias Res, dann mit Illobrand von Ludwiger, das Entführungsphänomen Teil 2. Eigentlich müsste es ja UFO-Nahbegegnungen heißen, weil es geht nicht nur um Entführungen. Ja, ist ein bisschen irreführend. Wir haben in der ersten Sendung zu diesem Thema, da habe ich auch sehr oft von ETs, Außerirdischen und so weiter gesprochen. Das ist eher unter Anführungszeichen zu sehen, weil es ist eigentlich schon eine Vorannahme. Wir wissen nicht, was das wirklich ist, aber es ist, das, also Menschen erleben es und es gibt auch physische Spuren etc. etc. Das haben wir alles in der ersten Sendung abgehandelt und jetzt wollen wir versuchen, da ein bisschen tiefer einzusteigen und rauszufinden, was ist das, was geht da ab. Wird sicher sehr, sehr spannend. Illobrand von Ludwiger, ein weiteres Mal live auf Crop FM. Hier in der Leitung Diplomphysiker Illobrand von Ludwiger. Man braucht ihn auf dieser Sendung wirklich nicht mehr lange vorzustellen. Er ist bereits das 7. Mal zu Gast bei mir live, was mich sehr freut. 40 Jahre lang war er Leiter von MUF und CES und jetzt Leiter der IGA, der IGAP, wie man das ausspricht, der Interdisziplinären Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene. Guten Abend, Herr von Ludwiger.
Guten Abend.
Ja, leider habe ich da leichtes Echo auf meiner Stimme. Wir wissen nicht genau, woher das kommt. Das war jetzt beim Testanruf nicht so. Aber was soll man machen? Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ich werde Sie vielleicht dann zwischendurch muten, wenn ich spreche. Aber gehen wir vielleicht trotzdem gleich ein bisschen auf die... Sie haben ja dazu geschickt den Bericht der IGAP, rätselhafte Lichter und Objekte am Himmel heißt der.
Ja.
Beiträge zur wissenschaftlichen UFO-Forschung, herausgegeben von Illobrand von Ludwiger. Es ist der IGAP-Bericht Nummer 1 aus dem Jahr 2017. Und da gibt es ja einige äußerst interessante Fälle drinnen. Auf ein paar würde ich ganz gerne eingehen. Ich habe auch schon gesagt, in der Einleitung, UFO-Entführungsphänomen ist eigentlich zu eng gefasst, weil es geht ja eigentlich um Nahbegegnungen jeglichen Couleurs. Und auch die Bezeichnung ETs und Außerirdische ist eigentlich schon eine Vorannahme, die sich ja noch nicht in dem Sinne bestätigt hat, endgültig. Im IGAP-Bericht Nummer 1 sprechen Sie von der vierten Kränkung der Menschheit. Und zwar das UFO-Phänomen ist also die vierte Kränkung der Menschheit.
Der Herr Michael Landwehr,
genau. Könnte man dann sagen, das Entführungsphänomen ist die fünfte Kränkung der Menschheit? Es gibt eine Macht, die tut mit uns, was sie will, und wir können nichts dagegen tun?
Ja, das ist ja eigentlich unter der vierten gemeint, nicht? Also das umschließt das auch.
Ja.
Aber gut, man könnte das dann nochmal aufspalten.
Ja, aber ich meine, es ist tatsächlich so schlimm, ne? In einer gewissen Weise.
Das Allerschlimmste ist es, dass es nicht bemerkt wird. Sagen wir mal, bemerkt wird von der Wissenschaft.
Von den Betroffenen natürlich schon, aber natürlich, vom Rest der Gesellschaft wird es nicht wirklich wahrgenommen.
Also wer sich damit beschäftigt, der hat überhaupt keinen Zweifel, das gibt es überhaupt gar nicht, dass es einmal diese Objekte in unserer Atmosphäre gibt. Ich meine, davon ist man ja nun wirklich überzeugt. Und nicht bloß wir, sondern die Regierungen auch, die ja diese Untersuchung durchführen ließen, schon vor 30 Jahren. Und da kamen also die Franzosen, die Amerikaner, die Russen, damals noch die UdSSR. Und da kam heraus, dass man mindestens 1787 Fälle nicht erklären kann. Also man darf nicht sagen, dass das Phänomen immer noch angezweifelt werden kann. Das nur von Leuten, die sich fürchten, die Wahrheit zu sagen, also wie die Fernsehprofessoren, weil sie sonst ihren Job verlieren, ihre Karriere ruinieren, weil das ja ein Tabu ist, dass da irgendwas kommt, was wir nicht kennen. Aber ich meine, wenn wir hier bei der Wahrheit bleiben wollen, dann muss man sagen, dieses Phänomen gibt es und da ist überhaupt kein Zweifel mehr dran. Es gibt natürlich immer noch so Hinterwäldler wie die Skeptiker, auch das ist klar, die bleiben dabei, die kommen ja auch nicht weiter. Und mit ihren Argumenten, man denkt immer, sie holen sie von irgendwelchen Komikern, so albern sind die, um dagegen anzugehen.
Ja, bitte?
Das Phänomen der unbekannten Flugobjekte ist da. Das meine ich eben. Und ob das nun einige Leute anerkennen oder nicht anerkennen, das ist ganz wurscht. Die Wahrheit ist, es gibt's.
So ist es. Und das haben wir eh in der ersten Sendung,
ja,
in Teil 1.
Wollen wir eigentlich bloß noch mal feststellen. Aber nun ist gleich die nächste Frage. Die haben ja was vor. Also sind ja nicht bloß Objekte, die irgendwie natürlichen Ursprung sind. Hoppla, da müssen wir aufpassen. Und das haben wir in unserem Buch auch wirklich schön auseinandergehalten. Es gibt nämlich die zwei verschiedenen Phänomene, und das habe ich vielleicht noch nicht so deutlich damals gesagt. Wir haben ja zu unterscheiden zwischen UAPs, unidentifizierten atmosphärischen Phänomenen, und den normalen UFOs, den unidentifizierten Flugobjekten. Also Objekte und atmosphärische Phänomene. Das ist natürlich ein Unterschied, das muss man zuerst mal klarstellen. Und für beide gibt es verschiedene Erklärungstheorien und Möglichkeiten der Erklärung. Denn die atmosphärischen Lichter, die landen nicht, die tragen auch nichts in sich, also irgendwelche Intelligenzen. Aber die unbekannten Flugobjekte, die wirklich konstruierte Objekte sind, da sitzt jemand drin und das Verhalten ist so, dass das eine Intelligenz ist, die uns besucht. Und die kommt eben nicht von der Erde. Und das müssen wir auch sagen, wir haben vor vielen Jahrzehnten, ich bin ja nun auch schon seit langem dabei, seit 60 Jahren, immer gesagt, wir wollen ja nicht sagen, dass das Außerirdische sind, die uns da besuchen. Jetzt müssen wir sagen, doch. Also die Beweise, die Indizien sind so stark, dass eigentlich andere Erklärungsmöglichkeiten heute ausgeschlossen werden müssen.
Ja, das ist aber interessant. Also die IT-Hypothese, wie sie ja auch genannt wird. Ich meine, es gibt da viele Fälle, wir werden da eh noch ein paar durchbesprechen, und wenn man sich die durchliest, dann bleibt einem fast die Spucke weg und man weiß wirklich nicht, was soll das sonst sein als ein außerirdischer Besucher. Andere wiederum sind derartig absurd, dass da schon Zweifel aufkommen können.
Naja, aber was wollen Sie erwarten, wenn hier eine ganz andere Kultur zu uns kommt und eine ganz andere Entwicklung und vielleicht die Millionen Jahre weiter ist, dann muss sie für uns bizarr wirken.
Ja, das ist richtig. Ja. Allerdings, der Grad der Bizarrheit ist schon wirklich sehr erstaunlich. Da gibt es zum Beispiel den Fall auf der Seite 175, den Fall 1,75, Sie haben das ja eben, wie Sie eben gesagt haben, sehr schön unterteilt.
In Kugel mit 1, ja.
Genau, das, also die Einser sind die Kugeln. Und im Fall 1 Nummer 75, wenn ich das vielleicht kurz einen Ausschnitt da lesen kann. In der folgenden Nacht wurde der Zeuge wach und sah in 3,5, also das ist jetzt ein, ich lasse jetzt ein bisschen was aus, also das Ganze fand im Mai 2000 statt. Das Objekt war kugelförmig, Größe 10 Meter, Entfernung ca. 60 bis 70 Meter. In der folgenden Nacht wurde der Zeuge wach und sah in 3,5 Meter Abstand eine 1,60 Meter große Frau am Fenster stehen, die ihn anblickte. Der Mond schien ins Zimmer, daher konnte der Zeuge erkennen, dass die Frau lange blonde Haare hatte, etwa 30 Jahre alt war und einen zweiteiligen weißen Badeanzug trug. Ihre Beine steckten in weißen Stiefeln, die seitlich mit Schnallen zusammengehalten wurden. Sie trug einen oder seinen zusammengefalteten weißen Schirm. Der Zeuge war erstaunt, aber nicht verängstigt und schlief nach 2 Minuten wieder ein. Der Bruder hat so ziemlich dasselbe gesehen. Beide haben sich aber irgendwie nicht so richtig ausgetauscht, weil sie nicht so recht wussten, was sie da sagen sollen. Und solche Fälle gibt es noch und nöcher.
Ja, also, ja, und das Bizarre daran ist ja, dass er den Schirm auch gesehen hatte. Wie war denn das, den sie da trug? Und den hatte er bei der Beobachtung ja auch, glaube ich, erst aufgespannt. Dann hat er, als der Regen nachließ, ja dieses Objekt gesehen, diese Kugel. Und diesen Schirm hat sie dann auch genommen. Also irgendwie stellt das die Verbindung zu der vorherigen Beobachtung her. Denn erstmal hat er dieses Objekt gesehen und Stunden später kam ja diese Frau, die da plötzlich erschien. Das ist sehr seltsam, ja.
Ja, das ist äußerst seltsam und da muss man halt auch sagen, also Außerirdische, was sind das für Außerirdische?
Ja, aber das kann natürlich irgendeine Projektion sein, das muss ja keine Außerirdische sein, das kann auch eine Halluzination sein, nur die betrifft diese beiden, also ist es keine Massenhalluzination, sondern es ist da irgendwas erschienen. Aber das ist also eine ganz bizarre Geschichte. Plus soll man es weglassen, das Detail? Eigentlich nicht, denn zukünftige Forscher, die nicht gleich alles ablehnen, was bizarr ist, sehen dann möglicherweise irgendein Detail, an dem sie dann ihre Theorien dann wieder testen können. Also haben wir das mit dazu genommen. Hätte ja können, also die hat eine Kugel gesehen, das war's.
Ja, natürlich, ja.
Es ging ja noch weiter dann.
Ja, genau. Können Sie ein bisschen beschreiben, was dann noch passiert ist?
Also ich meine eben, außer dass er diese Kugel gesehen hat, tauchte dann nachts, Stunden später, eigentlich ohne eine Beziehung zu irgendeinem Objekt am Himmel auf. Das meinte ich.
Ja.
Also das, was Sie ja eben auch schon vorgetragen haben.
Ja. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr bizarr und dennoch aber ist es so, dass man sagen muss, man kann die Dinge eben, man muss sie eben nehmen, wie sie sind. Also man kann dann nicht einfach da jetzt da quasi sich die Sahnebröckchen raussuchen und sagen, gut, das passt jetzt zu, was für immer auch man jetzt gerade für eine Theorie hat und das passt nicht und deshalb lasse ich das jetzt weg. Das passiert aber sehr oft, ne?
Ja, und zwar in 95% der Fälle, wo sich jemand gemeldet hat, also 95% von 3057 Betroffenen, die sich bei der Forschungsgruppe FREE in USA gemeldet haben. Ich kann noch mal darauf zurückkommen, wer das ist. Aber ich wollte jetzt bloß sagen, alle die Leute, die etwas erlebt haben, also die entweder an Bord eines UFOs gewesen sind oder sogar die Insassen gesehen hatten, vielleicht entführt worden sind, das alle umschließt hier die Zahl 3057 in dieser großen Studie vom April 2017, die Studie von FREE. Da wird eben gesagt, dass es zu Spukfällen kam später, also nach diesen Begegnungen, Störungen von den Uhranzeigen, also die Zeiger ging entweder schneller oder die Uhr blieb stehen, in Störung der elektrischen Geräte, war in 50% da berichtet worden. Und dann gab es seltsame Lichter, die herumschwirrten in dem Haus, oder Gegenstände fingen an zu fliegen und die Lampen gingen von selbst an und aus. Das wird berichtet. Also es hat diese UFO-Sichtung haben sehr viel mit paranormalen Phänomenen zu tun. Das muss es auch, aber das sagte unsere Theorie, die wir verfolgen, da ist so etwas zu erwarten. Das macht natürlich die ganze Sache noch viel schlimmer für die Wissenschaft, die ja an paranormale Phänomene nicht glaubt, weil man sie nicht erklären kann, und was man nicht erklären kann, wofür es keine Theorie gibt, das kann ja auch nicht beobachtet werden, so die allgemeine Auffassung heute. Wir leben ja in einer theorieorientierten Welt, wo wir eher an den Big Bang denken, was kein Mensch begründen kann, und auch ziemlich albern anzunehmen, dass die ganze Masse mal in einem Punkt zusammen gewesen ist. Aber trotzdem, das wird ja eher geglaubt als das, was 100.000 Leute beobachten und berichten. Weil wir keine Theorie dafür haben.
Das heißt, die Theorie bestimmt eben, was wir beobachten können, ja, und was nicht.
Heute so die, ja, das ist heute der allgemeine Glaube in der Wissenschaft. Aber da bin ich jetzt bloß drauf gekommen, um Ihnen zu zeigen, dass eben paranormale Phänomene mit diesem Phänomen gemeinsam wohl auftreten. Und das soll uns nicht abhalten, sondern soll gerade sagen, wieso tritt das auf. Darüber können wir dann später ja nochmal zurückkommen. Sie wollten ja noch einen anderen Fall schildern.
Ja, da gibt es also viele, viele Fälle. Zum Beispiel der Fall auf der Seite 69. Da und bitte entschuldigen, ich muss Sie jetzt leider muten, während ich nicht spreche, weil das stört dann doch ein bisschen dieses Echo. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Aber Sie sind auf einem ganz normalen Hörer. Also Sie haben jetzt keine ist seltsam. Keine Ahnung. Das heißt, während ich spreche, kann man Sie dann nicht hören. Nur damit Sie das wissen. Ja, ich möchte da jedenfalls noch einen anderen Fall, also gibt es ja, wie gesagt, viele andere Fälle, aber zum Beispiel einen Klassiker, wo also eine offenbar eine Entführung passiert ist, das findet sich auf Seite 69, und zwar der Fall 6101. Ich lese davor, also das war ein Objekt mit ca. 10 Meter Durchmesser, ca. 6 Meter über dem Zeugen. Die Scheibe hat einen dunklen runden Mittelpunkt und blieb genau über dem Zeugen stehen. Ein silbernes Licht umgibt mich, das ist ein Zitat des Zeugens jetzt, und ich fühle, wie ich nach oben schwebe. Eine Frau mit Hund auf der Straße unter mir, den Mund zum Schrei geöffnet, habe ich noch vor meinen Augen. Dann bin ich in einem leeren Raum mit trüb gelb leuchtenden, durchsichtigen Wänden. Optisch wirken diese, als würde man durch sie schwach bewegendes Wasser und schwach bewegendes Wasser blicken. Hinter den Wänden bewegten sich dunkle Schatten. Das ist die letzte Erinnerung. Als die Wahrnehmung wieder einsetzte, war ich zu Hause. Könnte eventuell eine Hypnosesitzung Klarheit bringen, fragt sich der Zeuge da. In vielen Fällen ist das so, ne?
Ja. Ja, und das nicht bloß in den 10, 20 Fällen, sondern in Zehntausenden.
Das ist dann der Punkt. Also es sind wirklich, ich meine, das sind jetzt ein paar Fälle, die eben in diesem IGAP-Bericht sind. Diese Fälle haben Sie alle auch selbst recherchiert, mit den Zeugen teilweise gesprochen, beziehungsweise so abgeklärt, dass Sie sich so halbwegs sicher sind, dass die auch tatsächlich real sind?
Nein, also nicht alle Fälle. Das kann man gar nicht machen, das geht ja aus Kostengründen gar nicht, Kosten- und Zeitgründen. Die wichtigsten Sachen, gut, die können wir dann noch nachrecherchieren, aber ich weiß nicht, wann das gewesen ist. Ich glaube, ein sehr früher Fall. Können Sie nochmal nachgucken, wann das war?
Ja, und zwar, das war 1953, ja, ein sehr früher Fall.
Da kann man jetzt nicht mehr hinterher.
Ja, das ist richtig.
Das muss man so nehmen, also da muss man der Quelle, die das angegeben hat. Aber wir glauben es, damals hätte man sowas nicht für möglich gehalten und wäre die Sache übergangen. Aber heutzutage, wo wir wissen, dass das eben sehr viele gleichartige Berichte gibt, da muss man sagen, ja, das wird wohl so gestimmt haben.
Ja. Ja, es tut mir auch leid, also dieses Echo, das gibt ein bisschen Probleme mit ihrer Lautstärke. Also ich muss halt schauen, dass wir da irgendwie über die Runden kommen. Sehr ärgerlich, dass das bei unserem Test jetzt nicht aufgefallen ist, muss ich sagen. Ja. Ja, Fälle, ja, da gibt es zum Beispiel dann auch einen sehr interessanten Fall, der sich da in Graz zugespielt hat. Und zwar der Fall 1.99. Können Sie zu dem ein bisschen was sagen?
Also, ich habe jetzt die Fälle nicht vor mir.
Also es geht da um den Fall, wo dieses, es ist übrigens nur ein 2 bis 3 Meter großes und nicht 10 Meter großes Objekt. Ich habe mit Herrn K., den Sie ja auch erwähnen, gesprochen in der Zwischenzeit. Und der hat mir gesagt, dass das 2 bis 3 Meter groß war, aber immer noch erstaunlich.
Ja, ich weiß jetzt nicht, um was es da geht, da müssen Sie erst nachgucken.
Ich könnte es jetzt kurz vorlesen, wenn Sie möchten.
Ja, wenn ich dazu Stellung nehmen soll, ja, dann müssen Sie mir nochmal
den Sprünger helfen. Ich lese den Fall zumindest einmal ansatzweise vor. Durch die Alarmanlage an einer leerstehenden Villa wurde die Polizei gerufen. Die Beamten begegneten einer etwa 10 Meter großen leuchtenden Kugel, die über dem Garten hinter der Villa schwebte. Als man Gestalten aus der Kugel kommen sah, riefen die Beamten eine Spezialeinsatzgruppe der Polizei zur Hilfe. Was alles passierte, ist nicht zu erfahren. Der Besitzer der Villa wandte sich an die Polizeidirektion in Graz und erhielt die Erlaubnis, mit einem der Hauptzeugen zu sprechen. Aber er musste sich verpflichten, keine weiteren Untersuchungen anzustellen und den Einsatzbericht mit den albernen Erklärungen Kugelblitz, Scheinwerfer aus der benachbarten Kneipe, Spiegelungen des Mondes etc. zu unterschreiben.
Ja, 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 das wurde mir erzählt. Ja, und übermorgen werde ich dann nochmal den Zeugen direkt befragen. Ja, also war jetzt Ihre Frage?
Ja, ja, also im Prinzip war die Frage einfach, was so Ihre Einschätzung zu diesem Fall ist, den ich auch schon aus anderer Seite gehört habe und der wirklich absolut erstaunlich ist. Eine Plasmakugel, aus der Gestalten herauskommen, Polizei ist im Einsatz, also unglaublich, ne? Aber,
ja, ja, also Plasmakugel gibt's nicht, das ist was ganz anderes, aber man muss ja einen Terminus technicus haben und die Polizei war da schon ganz vernünftig, indem sie das einfach unter den Teppich kehrte, denn der eine Polizist hat ja wohl gesagt, wenn er das sagen würde, würde er das für verrückt erklären, was er gesehen hat, und würde seinen Job sofort verlieren. Also was es da wirklich gewesen ist, dass die Gestalten in diesem Objekt da drin waren, das möchte ich nochmal genauer erfahren und das höre ich in den nächsten Tagen nochmal.
Mhm. Ja, hochspannend, hochspannend. Dann natürlich gibt es da sehr viele dieser, ein Teil des Buches widmet sich elektromagnetischen und gravitativen Wechselwirkungen und von diesen Fällen gibt es extrem viele, in denen auch Entführungs- und Nahbegegnungserlebnisse berichtet werden.
Wir haben jetzt erstmal 1200 zusammengefasst. Ist ja immer schwierig, das aus der Literatur dann herauszuholen. Das muss man alles nochmal lesen und suchen. Und ich habe jetzt vor, bis Ende Oktober nochmal 100 dazu zu bringen. Und dann geht das weiter. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn es kein Geld gibt für Untersuchungen. Und das gibt es ja für UFO-Forschung nicht, weil nach Meinung eben der Wissenschaftler das Phänomen überhaupt nicht existiert. Dabei würden sie sehr viel lernen, wenn sie wüssten, was da alles für physikalische Wechselwirkungen berichtet werden. Also die intelligenteren Physiker würden daraus lernen. Aber die das ablehnen und sagen, man kann nichts lernen, okay, naja, dann nicht. Aber weil nichts finanziert wird, ist es natürlich schwierig, Berichte aus Südamerika, aus China, aus Russland und aus Japan zu bekommen, die alle ihre eigenen Zeitschriften haben und also auch ihre Nachrichten veröffentlichen. Aber wir können die Sprache nicht und wir müssen dann immer Übersetzer bezahlen. Ja. Und daran scheitert es, dass wir vernünftig arbeiten können. Das kann man ja nicht alles alleine aus eigener Kraft, wenn man die Sprache nicht beherrscht.
Ja, ist klar. Sehr viele der Fälle müssen sie erst, Also Sie können im Prinzip nur Fälle aufnehmen, die Ihnen eben zugetragen werden. Und die Fälle sind dann, soweit ich gesehen habe, auch nach der Quelle sortiert, also wann das quasi in bei Ihnen aufgeschlagen ist und nicht danach, wann sie eigentlich passiert sind. Ne?
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also daran, ja.
Ist
also
mir aufgefallen.
Ja, das kann schon sein. Also das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe es nämlich nicht vor mir liegen, das Buch gerade.
Ne. Also in diesem Bericht finden sich also ungefähr 160 Seiten. Es finden sich extrem viele genaue Beschreibungen dieser Fälle. Alles, was eben bekannt ist natürlich. Und es gibt da auch etwas kleine, aber doch Farbbildaufnahmen. Gibt es seitdem Smartphones quasi eine große Verbreitung haben, gibt es seither mehr Bilder als vorher?
Ja, natürlich, ja. Ja, da ist immer die Schwierigkeit, ein Bild ist nur so gut, wie der Zeuge glaubhaft ist. Und das ist das Wesentlichere. Also das Bild, alle Bilder kann man fälschen, das Bild sagt also gar nichts aus. Aber es bestätigt das, was jemand gesehen hat, wenn er glaubwürdig ist. Und da haben wir von glaubwürdigen Zeugen, also die wir gut kennen und mit denen wir zusammen auch Sachen beobachtet haben, zum Beispiel in Hohenpeißenberg, das kommt da sehr häufig, da haben wir sehr interessante Fotos, Videos, auch aus Knittelfeld, ja, haben wir da ein Lichtreigen, wie wir das nennen, analysiert. Da sind helle Lichter am Felshang gesehen worden, die Kreise beschrieben, sich teilten, dann wieder zusammenkamen, dann wurde aus einem drei, dann wurde die Helligkeit größer. Das ist kein UFO gewesen, sondern ein UAP. Also das ist ein Beispiel für ein atmosphärisches Phänomen. Es kann Beziehungen zu unbekannten Flugobjekten auch haben und das macht die Sache auch schwierig. Manchmal, weil solche leuchtenden Kugeln aus den metallischen Objekten, den Scheiben und den Dreiecken auch herauskommen und dann wieder zurückfahren. Und die sehen dann eben auch so aus, Lichtkugeln, helle Kugeln, was soll man da sagen, nicht? Also, aber das wollte ich bloß eben angeben, dass wir bei glaubwürdigen Zeugen und dann vernünftige Filme gute Untersuchungen machen können. Natürlich ist dann wieder die Frage, wen setzt man daran und wer interessiert sich von den Atmosphärenphysikern für das Phänomen? Kugelblitzforscher? Naja, also Kugelblitze werden ja auch nicht ernst genommen. Bloß die Kugelblitze haben wieder eine ganz andere Eigenschaft. Die sind nach ein paar Sekunden verschwunden. Im Mittel sind das 25 Sekunden, dass so etwas sich zeigt in der Atmosphäre und dann ist es verschwunden, entweder mit einem Knall oder es löst sich auf. Auf jeden Fall diese anderen Objekte, die wir in Knittelfeld gesehen haben, fotografiert ist das worden und gefilmt ist es worden, das hat längere Zeit an dem Berghang gestanden und war so etwas, was der alte Herr von Goethe auch schon gesehen hatte. Als Student, ich glaube nicht nach Weimar, nach Jena oder wo, weiß ich jetzt nicht mehr genau, jedenfalls steht das in Dichtung und Wahrheit, dass er da ausgestiegen ist aus der Kutsche und hat dann Lichter gesehen, wie die umeinander tanzten und weil es aber geregnet hat, der Kutsche zur Eile gemahnt und er war dann furchtbar sauer auf den Kutscher, dass er das nicht näher untersuchen konnte. Aber das war etwas, was man früher als Irrlichter bezeichnet hat, die Amis sagen dazu Orbs heutzutage, aber es sind eben diese merkwürdigen Lichter, nicht etwa Sumpfgase, die sich entzünden, die sehen ganz anders aus und haben ja nicht kugelförmige Gestalt und können sich auch nicht teilen und an verschiedene Orte fliegen. Aber das bloß zu der Phänomenologie selber.
Und Sie unterscheiden da jetzt aber recht deutlich, sagen wir so, wie ist denn da jetzt die Grenze zwischen den UAPs und den UFOs? Teilweise ist es ja so, dass ein UAP auch zu einem UFO werden kann, oder? Also zu einem klassischen strukturierten Objekt.
Diese Grenze ist eben schwierig, denn wir haben manchmal ganz diffuse Lichterscheinungen, die gefilmt werden und fotografiert werden, die so verrückt sind, also wie ein abstraktes Gemälde und aus verschiedenen Farben bestehen. Das sind nicht bloß so runde Kugeln, sondern richtig wie Wolken, aber zerrissene Wolken, auch nicht schöne, sondern ganz merkwürdige Formen haben die. Ganz seltsame Strukturen, leuchten aber und die Farbe ändert sich. Einmal ist eine Kugel gefilmt worden, da änderte sich die Farbe nicht nur als ganzes Objekt, im ganzen Objekt, sondern auf dieser Oberfläche gab es schon verschiedene Farben und alle paar Bruchteile von Sekunden, zack, 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 hatte das eine andere Farbe. Das konnte man dann erst sehen, wenn man es mit einer großen Auflösung, wenn man es sehr, sehr langsam ablaufen ließ, da sah man dann noch, dass ein Balken so durchlief, also ganz verrückt. Wir wissen auch nicht, wie man das künstlich erzeugen könnte durch Hologramme oder so etwas. Und das ist etwas ganz anderes, also diese merkwürdigen wolkenförmigen, hellen, farbigen Lichter als ein massives Objekt, was eben eine durchgehend konstante Struktur hat, wie ein Dreieck oder wie eine Kugel oder wie eine Scheibe oder eine Scheibe mit Kuppel und dann noch, manchmal sieht man da Fenster oder Lichtchen ringsherum. Also die UFOs, die Objekte, man darf ja da auch nicht von UFOs in der Wissenschaft sprechen, ist man ja auch schon unten durch. Deswegen weichen viele aus und erklären alles zu UAPs. Das hört sich seriöser an. Natürlich albern, aber na gut, also.
Ja, es kommt darauf an, also irgendwann wird dann auch dieser Begriff verbrannt sein.
Ja, natürlich. Ja, naja, also ich glaube, wir sollten da jetzt keine Spielchen machen und sagen, also sonst glaubt man uns nicht, also wie das in der Parapsychologie üblich ist, wo viele Parapsychologen manche Dinge verschweigen, weil das, da wird man ja unglaubwürdig und das lassen wir mal lieber weg, sondern das merken ja die Beobachter, auch die Skeptiker, dass hier getrickst wird, um ein bisschen seriöser zu erscheinen. Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt mit den Daten so um, wie es uns berichtet wurde. Und deswegen haben wir auch diesen ersten Fall, den Sie da genannt haben mit dieser Kugel. Und später kommt dann eine Frauengestalt in die Wohnung. Und dass das mit der Beobachtung zu tun hat, das sieht man, weil der Schirm da die Korrelation herstellt zu der Sichtung am Tage. Das ist ja auch so bizarr. Hätte man ja auch weglassen können, um glaubwürdiger zu wirken. Das wollen wir aber nicht machen.
Ja, es ist, hilft auch der Wahrheitsfindung nicht wirklich, wenn man dann nur mit der Hälfte erzählt, weil dann wird man einfach nie dahinter kommen, was da jetzt wirklich Sache ist.
Ja, das hat man bei den Kugelblitzphänomenen gemacht. Da gab es 1923 von Brandt ein tolles Buch, der hatte da so, weiß nicht wie viel, ich glaube so um die 100 Kugelblitzberichte gebracht, hat aber gleich im Vorwort geschrieben, also alles das, was noch unglaubwürdiger ist, hat er erstmal weggelassen. Guckt man sich das an, was er weggelassen hat, dann kommt raus, dass das nicht einfach bloß so eine Entladung ist, elektrischer Art, die, wie wir jetzt in diesem Buch auch über das wir sprechen, eine Theorie aufgestellt haben. Das heißt, der Professor Auerbach aus der ETH Zürich hat eine neue Kugelblitztheorie beschrieben. Die gilt für die normalen Berichte, die es in der Literatur gibt. Aber wenn man noch ein bisschen tiefer bohrt, dann kriegt man mit, dass es Kugelblitze gibt, die ein ganzes Auto von der Straße dann in den Straßengraben werfen. So eine kleine Kugelblitz, die so eine Kugel, die nicht größer als eine Faust etwa. Oder dass sie den Frauen unter die Röcke fahren. Oder dass sie das Besteck, wenn sie in einen Innenraum kommen, vom Tisch abräumen und verschwinden lassen. Wo ist es hin? Kein Mensch weiß es. Oder sie holen einen Stecker aus der Wand raus. Der ist dann verschwunden. Irgendwann findet man ihn im verschlossenen Schrank wieder. Also da spielen ganz andere Kräfte noch mit, die so ans Paranormale grenzen, wenn man so will, und die aber mit einer mehrdimensionalen Theorie natürlich dann schon erklärbar wären. Deswegen untersuchen wir solche Fälle jetzt auch.
Ja. Ich habe hier noch einen ganz wunderbaren, absurden Fall jetzt rausgegriffen, der das ein bisschen zeigt. Auf Seite 119 auch ein EMG-Fall, also ein Fall mit elektromagnetischer und gravitativer Interaktion. Und zwar ist das Ganze passiert 1979, dauerte 30 Sekunden, saturnförmiges Objekt und zwei Kugeln. Das Ganze fand am Boden statt. Der obere Teil des saturnförmigen Objekts wurde transparent und dann wieder undurchsichtig. Zwei Kugeln mit je sechs Stäben kamen auf den Zeugen zu und zogen ihn zum Objekt. Sie griffen ihn mit den Stäben an den Hüften an. Die Hose wurde dort zerrissen und an der linken Hüfte wurde die Haut verbrannt. Der Zeuge verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, konnte der Zeuge nicht laufen, nicht sprechen und litt unter starken Kopfschmerzen. Später wurden mehrere Abdrücke am Boden registriert, die durch hohes Gewicht verursacht sein müssen.
Ja, das ist ein Fall, der sehr gut untersucht worden ist. Ja.
Und
auch schon wieder einige Jahre her.
1979, ja. Und da gab es eben auch physische Spuren, nämlich diese Abdrücke und so weiter. Also es ist nicht so einfach, dass man dann einfach sagt, das ist jetzt alles nur Einbildung, ne?
Ja, also ein Skeptiker kümmert sich nicht um Details, das ist klar. Wenn man das will. Wir wollen ja auch nicht missionieren. Also das, was wir hier rausgraben, das bringen wir den interessierten Forschern und Wissenschaftlern zur Kenntnis. Aber nicht irgendjemand, der sich überzeugen lassen will. Ich meinte, da braucht man bloß ein bisschen zu lesen. Wenn man von vornherein nichts glaubt, liest man gar nichts. Das machen unsere Fernsehprofessoren, ich will da keine Namen nennen. Aber wenn man Professor ist und darüber spricht, muss man immer sagen, ob man sich damit auch auseinandergesetzt hat. Das tun sie aber nicht, weil es ja alles Unsinn ist. Denn Wissenschaft sagt, ein UFO ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es in der Luft schwebt. Das kann ja gar nicht sein, da müsste es ja Gravitation aufheben. Aber nach Einstein weiß man, Gravitation kann nicht erzeugt werden, sondern das ist einer jeder Masse immanent. Und da müsste man ja Masse erzeugen, wie soll das gehen? Und dann sagen natürlich die Astronomen, die Entfernungen sind so weit. Natürlich, das kennen wir doch, ich bin ja selber Astronom oder Astrophysiker. Das kann ja gar nicht sein, dass da jemand hierher kommt. Die machen sich gar nicht die Mühe zu sehen, wie glaubhaft die Berichte sind. Sie setzen sofort ihr Vorurteil des theoretischen Verständnisses rein. Das muss man doch nicht. Man muss ja erstmal sehen, ob das stimmt, was die Leute sagen. Und wenn man dann sieht, dass es 60.000 Berichte gibt, also ich habe ja in diesem Buch da auch eine Statistik über diese Form das aus 60.000 gemacht, also die verschiedenen Typen, ich weiß nicht, auf welcher Seite das jetzt ist, und die Leute berichten aus Angst ja nur ganz zum Teil, also nur ein Zehntel aller, die etwas beobachtet haben, berichten das auch. Das heißt, es ist immer 10-mal mehr als das, was überhaupt zu Papier gebracht wird. Das weiß man daher, wenn man Vorträge hält und man fragt, wer hat denn da was gesehen, also was man nicht erklären kann. Und die kommen dann mit diesen Berichten. Haben sie es gemeldet? Nee. Und dann weiß man immer, dass es mindestens so 10 Leute gibt, die das für sich behalten haben, solche Sichtungen. Also bloß nochmal zurückzukommen. Ich habe jetzt auf die auf die elektromagnetischen Fälle, wie Sie auch sagten, also diese Spuren und so weiter, sehr viel Wert gelegt und habe meiner Gruppe doch die Überzeugung gegeben, dass wir unser ganzes Arbeitspotenzial darauf richten sollten, solche Berichte mit physikalischen Spuren. Beispiel, Piloten sehen ein Objekt aus nächster Nähe, wenn sie aus dem Cockpit heraus vielleicht so in 100 Meter Entfernung da so ein Objekt sehen. Und einer der Piloten merkt, dass die Zifferblätter, die ja mit so Phosphor ausgestattet sind, um nachts sichtbar zu sein, die Ziffern, fängt plötzlich an, ganz hell aufzuleuchten und der Phosphor brennt aus. Sowas wird ja nicht erfunden. Da muss man erst mal wissen, durch was kommt dann so ein Ausbrennen von Phosphor überhaupt zustande. Und das ist durch Röntgenstrahlen oder ganz eine hochfrequente UV-Strahlung der Fall. Und sowas wird nicht erfunden. Also alle diese physikalischen Wechselwirkungen, die zeugen schon davon, dass es sich um etwas Echtes handelt, also wirklich wie ein Naturphänomen. Wir haben gesagt, wir kümmern uns nicht darum, wie die Leute aussehen und was die erzählen, wenn sie überhaupt mal mit uns Kontakt aufnehmen, sondern das kann ja immer falsch sein und da können wir uns irren. Aber die physikalischen Wechselwirkungen, die können sie nicht unterdrücken. Beispiel, dass in einer bestimmten Entfernung von Autos der Motor, wenn es gerade beim Fahren sind, anhält, die Scheinwerfer ausgehen, Radio auch ausgeht. In einer anderen Entfernung, die weiter weg ist, da geht das dann los, dass man im Radio so dieses Rauschen hört, Static, das Knistern und so, und das wird dann immer mehr. Solche Dinge, wenn man da auf, und da haben wir so 500 Fälle, das heißt, die sind jetzt hier noch alle nicht eingetragen, ich habe da noch Quellen, das muss ich alles noch dazu verwerten, aber ich weiß, dass Amerikaner einen Katalog ausgegeben haben mit mehr als 500 solcher Fälle, dann weiß man, irgendwas musste die Autos zum Stehen gebracht haben. Und da sind dann auch Untersuchungen gemacht worden, also durch sehr starke Magnetfelder lässt sich da gar nichts machen. Wenn man also irre starke Magnetfelder bloß über einem laufenden Motor hat, eines Autos, passiert nichts. Aber wenn man ein Feld abgehackt hat, wenn das so eine Sägezahnkurve ist, zack, 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 wenn es also mehr Feldimpulse, magnetische Feldimpulse sind, dann gelangen also offensichtlich die Felder unter die Motorhaube und dann stoppt das Auto. Also Sie sehen, es ist ganz wichtig, diese Fälle zu sammeln, damit man auch schon mal weiß, in welcher Entfernung, in welchem Abstand halten die an. Und dann macht man sich ran und probiert und nur zunächst mal rein spielerisch. Wie könnte das denn sein? Was kann man denn anwenden, um einen Motor und Scheinwerfer stillzulegen und die Zündung kaputt zu machen? Meistens sind die Batterien dann kaputt auch anschließend. Also bloß mal das ist der Grund, weswegen wir uns hier mit elektromagnetischen Dingen beschäftigen. Das ist natürlich nicht das Wichtigste am UFO-Phänomen. Das Wichtigste ist, wer sitzt drin, woher kommen die, was haben die vor? Ja. Und darüber werden wir ja auch noch drüber reden.
Genau. Davor aber noch ein paar kleine Ausflüge eben in den IGAP-Bericht. Sehr schön oder ganz absurd finde ich den Fall auf der Seite 125, auch wieder ein EMG-Fall, der sich in Baikonur abspielt, wo also dieses Abschussgelände, damals Sowjetunion noch, ich glaube es war auch Ende der 70er Jahre, dann zwei Wochen lang außer Gefecht war, da tauchte ein Objekt auf und versprühte da Dinge, also wirklich eigenartigst dieser Fall. Ich nehme an, Sie wissen, welche ich meine, oder?
Ja. Obwohl ich ihn jetzt hier nicht vorliegen habe, aber ich weiß, was Sie meinen, ja.
Unglaublich. Und dann sehr schön auch auf der Seite 154 oben ein Fall mit elektromagnetischer und gravitativer Wechselwirkung, wo dann ein Kornkreis entsteht.
Ja. Das ist sehr selten. Es ist ja kaum eine Korrelation herzustellen zwischen UFOs und Kornkreisen. Man hat das mal vermutet, aber dann legt man sich, oder in England legt sich die Forscher da auf die Lauer nachts. Was sie gesehen haben, ist, dass so kleine Lichter, also die UAPs, mal über die Felder ging. Und in einem Fall ist dann auch unter so einem Licht ein Kornkreis entstanden. Es gab ja, also das finde ich auch immer sehr nett, zwei Leute, die Duck und Dave hießen die, ja. mit Nickname und mit Pseudonym, die sagten, sie sind verantwortlich für alle diese Kornkreisbilder. Und die Skeptiker haben ihnen geglaubt, sie haben dann auch mal was vorgemacht, die sahen ziemlich mickrig aus, waren also nicht sehr komplexe Bilder, obwohl man also reine Kreise und dann Linien und sowas natürlich schon auch ins Korn treten kann. Aber jetzt das Interessante, das habe ich jetzt gerade gelesen, 2002 hat wieder einer von diesen beiden Herren einen Kornkreis fabrizieren wollen und dem fiel dann ein blaues Stück Eis auf den Kopf und das Hirn gespaltet. Ja, das kann natürlich Zufall sein.
Was? Das habe ich...
Der hat das an Flugzeug eben gelegentlich sowas verliert, das weiß man. Aber ob das nur Zufall war oder Absicht, jedenfalls hat sie den Richtigen getroffen. Der also diese Macht, die dahinter steckt, herausgefordert hat und sagt, also wir lassen mit uns nicht so spaßen. Das ist doch ein Witz. Also ich meine, gut, man kann es glauben oder nicht, aber der Mann ist ja wohl tot. Ich habe das jetzt auch erst von einem UFO-Forscher gehört. Da wird dann wohl drüber geschwiegen. Ja, ja. Und es gibt ja ganz fantastische Bilder da im Kornkreis. Ja, bei der Gelegenheit muss ich Ihnen gleich sagen, dass es ein neues Phänomen gibt in der UFO-Forschung, dass sich nämlich Kreise jetzt auch auf der Haut von Menschen zeigen. Und zwar so in der Form, wie es auf den Kornkreisen in groß ist, sind die so 5 bis 6 Zentimeter groß. Ich war jetzt in Los Angeles, habe mal mit dem MUFON-Chef gesprochen, der kannte das nicht. Auch der Dr. John Alexander in Los Angeles kannte sowas nicht. Also in Amerika hat sich das noch nicht so rumgesprochen. Aber in Frankreich haben sie im letzten Jahr schon 107 solcher Fälle gehabt. Und wenn man die Fotos sieht, das ist verrückt. 4-jähriger Junge, der auf der Brust dann plötzlich so etwas hat. Und zwar sieht es so aus, als ob es eingebrannt ist. Tut aber nicht weh. Es ist fein rot, so wie ein Brandmuster. Also ein Kreis oder mehrere Kreise und Diagonale da, manchmal auch Bienenwaben, also die Formen, die mutieren auch. Und die können am Rücken oder auf der Stirn, auf der Brust, überall entstehen. Wir haben hier in Deutschland 3 solcher Fälle. Und der eine Fall, der ist hier, den haben wir genauer untersucht, weil es sich um eine Frau aus München handelt. Die sagte, ich habe hier sowas Komisches. Und zwar war das bloß ein Halbkreis. Noch ein Halbkreis und so ein Strich da. Das ist ins Internet gestellt und sagt, was hat denn jemand sowas auch schon mal gehabt? Sie hat es am Rücken gehabt und das wurde bloß gesehen von ihrem Freund, der dann auch unter die Dusche kam und sagt, was hast du denn da? Jetzt hat sie das also im Internet und da meldet sich einer und sagt, ich habe auch sowas. Und dann haben die ihre Fotos zusammengelegt und dann gibt es ein einziges schönes Bild mit einem inneren Kreis und einem äußeren Kreis, als ob die zusammengehören. Also sowas Verrücktes wird jetzt häufiger eben beobachtet. Wie gesagt, in Frankreich sehr viel häufiger als anderswo. Die meisten Leute sagen, sie gehen ja nicht zum Arzt, es tut ja auch nicht weh und verblasst nach einigen Wochen wieder. Und Gott sei Dank macht jeder eine Aufnahme davon, weil das schon sehr merkwürdig ist, weil man nicht weiß, wie sowas zustande kommt.
Ja, das erinnert mich jetzt fatal an Twin Peaks. Ich schaue jetzt übrigens gerade die 3. Season und bin also hin und weg gerissen. Ich muss sagen, Twin Peaks hat mit diesem Phänomen, von dem wir da heute sprechen, wahrscheinlich mehr zu tun, als man sich träumen kann. Und da kommt aber auch so etwas vor mit Dreiecken, die aber dann wirklich permanent, ein bisschen Dreiecke und andere Figuren, die dann aber auch rot und die dann permanent auf der Haut bleiben.
Die kannte ich schon. Also sowas haben wir hier in Schwabmünchen, auch beim München in der Nähe, habe ich das auch mal untersucht, ob es war eine Entführte, die zeigte mir da an ihrem Bein so ein Dreieck mit einer, von einer Spitze ging so wie so ein Fähnchen aus oder eine Eins dran. Das ist auch häufiger gewesen. Aber diese vielen Kreise jetzt auf der Haut, das ist doch neu.
Ja, jemand schreibt auch im Chat, ich hatte auch sowas vor 10 Jahren und zwar am Rücken. Vielleicht sollte sich der bei Ihnen melden.
Das wäre sowas. Ja, das gehört dazu. Ja, jetzt sind wir, also keiner kann sich erinnern, wie es dazu gekommen ist, nicht einer. Nur die Dame hier aus München sagte, sie hätte vor ein paar Wochen oder waren es Monate, also da legen Sie mich nicht fest, also jedenfalls für ein Jahr Zeit war sie schwanger und freute sich und dann war das über Nacht weg und sie hat auch nicht gesehen, dass es irgendwie abgegangen ist und hat dann den ganzen Tag geweint. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht sollte man dann doch mal eine Hypnose-Regression machen, um mal zu sehen, was denn da wirklich gewesen ist. Dann kriegt man vielleicht auch raus, was das, wie diese Hautzeichen dann zustande kommen. Wir vermuten, dass es sich auch um so eine Entführung handelt. Das ist ja sehr viel häufiger als allgemein bekannt ist, das Entführungsphänomen. Ja. Und zwar weltweit.
Und ich lese jetzt noch einmal und dann höre ich mal auf mit den Vorlesen. Aber ich den einen Fall noch eben, wo es um diesen Kornkreis geht, das war in Rumänien 1994. Es war ca. 30 Meter entfernt, Höhe 3 Meter, 40 Meter Durchmesser war das Objekt. Das lautpfeifende Objekt erzeugte einen starken Wind, der die Dachplatten der Hütte des Zeugen durchschüttelte und den Zeugen Krisan zu Boden warf, als er nach draußen ging. 2 Minuten lang schwebte das Objekt über einem Weizenfeld. Als es senkrecht nach oben flog, wirbelten die Weizenhalme im Gegenuhrzeigersinn. Es wurden später ein kleiner innerer Kornkreis von 6 Meter Durchmesser und ein äußerer Ring von 42 Meter gefunden. Im UFO wurden 2 1,70 Meter große Männer mit langen Bärten gesehen. Also, keine Ahnung, Space Hipster oder so.
Ja, ich kenne den Japan. Ja.
Irre.
Ja, also es gibt doch möglicherweise eine Korrelation. Wir haben es bloß noch nicht raus. Aber es gibt ein paar Indizien. Nur ist es so, man muss ja mit den Indizien immer vorsichtig umgehen. So wie mit den Entführungen auch. Das hat man ja zuerst, also 1978, haben wir das ja alle nicht geglaubt. Was als der Bud Hopkins da erzählte, Leute werden entführt. Dann macht man es aber so, wie das der Immanuel Kant eben schon zur Geistererscheinung gesagt hatte, alle einzelnen Fälle anzweifeln. Aber wenn es eine gewisse Anzahl erreicht hat, dann dem Ganzen doch eine gewisse Realität zusprechen. Und so hat man dann auch erstmal gewartet und als es dann nachher etwa 1500 Fälle gab, nämlich 1995 an der Entführung, dann habe ich die Akzeptanzhürde übersprungen. Habe gesagt, ja, jetzt glaube ich's. Ja. Weil wenn die Zahl für so bizarre Fälle zu groß wird, dann ist es albern zu sagen, nein, es gibt's doch nicht.
Ja. Eine Frage hätte ich noch jetzt aus Eigeninteresse, und zwar, wir sprechen da jetzt auch von elektromagnetischen also Wechselwirkungen. Radar ist natürlich auch eine elektromagnetische Wechselwirkung, wenn auch in die andere Richtung in dem Fall. Aber es gibt ja bei Radar auch anscheinend schon sehr lange die Möglichkeit des Radar Spoofing bzw. ECM, Electromagnetic Counter oder EMC, Electromagnetic Counter Measures. Das heißt, man kann sich ja eigentlich auf Radardaten auch nicht verlassen, weil die können zum einen in den Radarempfänger quasi projiziert werden. Es können ja auch Objekte vor dem eigentlichen Objekt projiziert werden, vor dem eigenen Flugzeug oder so oder dahinter. Oder Radarbilder völlig ausgelöscht werden. Also die Stealth Fighter werden wahrscheinlich auch mit sowas arbeiten. Was sind da Ihre Gedanken dazu, zu diesem ganzen Thema?
Also erstmal, ich bin ja auch vom Fach. Erstmal muss man sagen, Sie haben gesagt, man kann. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Sie müssten sagen, ein Spezialist. Ein Spezialist weiß natürlich Bescheid, was das ist. Wir hatten ja Spezialisten auch dabei, die und zwar bei der militärischen Luftraumüberwachung in der Schweiz. Und der war 15 Jahre Fluglotse und dem konnte man nichts vormachen. Der kannte alle Fehler und wusste alle Countermeasures und so weiter zu identifizieren. Wenn man Und so ist es ja, wir haben ja den Begriff UFO, unidentifizierte Flugobjekte, bedeutet, nicht zu identifizieren, auch von Fachleuten und von Kennern. Es gibt hier in Deutschland so eine kleine Gruppe oder eine größere, die gibt ja auch eine Zeitschrift raus, ich will nicht sagen, wer es ist. Die sammeln alles und wenn irgendeine Hausfrau ISS nicht kennt und das als UFO deklariert und das mal einschickt, dann sagen die, das ist ein UFO. Dabei ist die Definition überhaupt ganz anders. Die Definition ist, wenn es auch ein Kenner der Sachen nicht identifizieren kann, erst dann ist es ein UFO. Und deswegen können solche Leute natürlich 97% aufklären. Denn dann gehen sie ran, alle Berichte, die sie kriegen, bezeichnen sie erstmal als UFO und dann klären sie auf. Nein, bei uns bleiben solche natürlich vor der Sammlung überhaupt draußen vor. Wir nennen das immer Lichtpünktchen UFO, wenn jemand mit so einem kleinen Foto kommt, wo ein kleines Pünktchen drauf ist. Das wird doch gar nicht für voll genommen. Ja. Und zwar, wo es jeden Monat Objekte gibt, die den Zeugen näher als 30 Meter kommen. Und
20 im
100. 100, immer rund 100. Mhm. Also im August dieses Jahres waren es 113, ich habe gerade mal nachgeguckt. 113 Mal kommen Objekte den Leuten näher als 30 Meter. Nicht 30 Meter, das ist ja dann bloß die Grenze. Aber dann kann man nicht mehr sagen, die haben irgendwas verwechselt, sondern das ist praktisch ja vor der Haustür, das ist nicht mehr zu verwechseln. Allerdings weltweit, also nicht bloß in den USA oder in Deutschland, und zwar was so an MOFAN jeden Monat geliefert wird. Unter den etwa 700 bis 1000 Fällen, die man jeden Monat bekommt. Da kann natürlich immer was ganz rein Entferntes darunter sein, was sehr Entferntes. Aber diese Nahsichtung, die bleiben immer gleich. Und das haben wir jetzt, also die Statistik, die sehen Sie übrigens auch in unserer Homepage. Da können
Sie das verlinkt, sehen. Ja.
Da haben wir also igap-de.org heißt das. igap-de.org. Und da kann man bei den Sichtungen, kann man diese Kurven seit Januar 2013 bis jetzt, also bis zum 1. September 2017 sehen und nicht bloß das Auf und Ab der Häufigkeit für jeden Monat, was interessant ist, ganz allgemein, sondern das Interessanteste sind eben die Nahsichtung und das hält sich immer um diese 100, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen drüber, wie jetzt im August, 113, aber wenn Sie das zusammenzählen, diese vielen Tausende von Fällen, dann noch zu sagen, ja, das Phänomen existiert wohl nicht, da ist vielleicht bloß eine Verwechslung, das ist sowas von naiv und blöd, also dass man da wirklich nicht von einer seriösen Interpretation sprechen kann, wenn man sowas sieht.
Ja, im Juni, Juli, also diese Häufigkeitsverteilung, Sie haben völlig recht, sind um die 100 Nahbegegnungen und um die 200 Objekte, die näher als 150 Meter kommen. Und im Juni, Juli 2015 gab es da einen ziemlichen Peak, also da gab es fast 300 Nahbegegnungen. Wissen Sie, was da der Grund war?
Bei Nahbegegnung meinen wir jetzt also die nicht länger als 30 Meter entfernt war. Ja, nein, das weiß man nicht. Das kann man eben nicht sagen. Und dann auch die Landung. Das ist ja auch der Witz. Es gibt also Fernsehprofessoren, sagen, also wenn dann mal zu einer Landung kommt, dann wird da also die ganze Welt also durcheinander gehen und alles. Ja, es gibt jeden Monat so um die 20.
Ah, das waren die 20, ja.
Genau. Kurzlandungen. Mhm. Also Kurzlandung heißt, sie bleiben nicht, wie das also ein Fernsehprofessor meint, wenn die jetzt mal kommen, die müssen ja ganz lange geflogen sein, dann müssen die durchatmen und erstmal einen Schnaps trinken und dann bleiben sie erstmal für ein paar Jahre. Eben, das ist nicht der Fall. Das muss ganz einfach gehen, die Bewegung. Und wenn man weiß, so ein bisschen ahnt, wie es geht, dann ist das auch verständlich. Und hier bloß mal, dass es solche Kurzreisen gibt.
Ja. Yeah. Also abschließend kann man zum Thema ECM sagen, das ist bekannt und das ist jetzt bei Ihren Radardaten, das haben Sie quasi im Hinterkopf und das filtern Sie auch aus. Also da, wo also.
Ja, ich habe ja mal einen Vortrag, also nee, auch nicht, ja doch einen Vortrag in New York gehalten. Ich dachte jetzt an einen anderen Vortrag, ich habe mehrere darüber gehalten. Aber in New York habe ich das mal bei der Rockefeller-Konferenz vorgelegt. Und da waren 10 Leute, die Beweise hatten, gegen 10 Skeptiker angetreten. Und ein Astrophysikprofessor aus Stanford, der ist beauftragt worden vom Rockefeller, die Leute auszuwählen. Und er kannte mich, weil ich immer da ihn interviewt hatte und bin eingeladen worden wegen der militärischen Radardaten. Die habe ich da gezeigt und vorgeführt. Da kam der laut Rockefeller noch zu mir und sagte, er ist extra zu meinem Vortrag gekommen. Er hat mich natürlich, denn der Rockefeller war Berater von Clinton und Clinton sagte, ich weiß immer noch nicht, ob seine Leute, die dann sagen, da an dem Phänomen ist nichts dran, ob die recht haben. Und er wollte sich hier durch so eine unabhängige internationale Diskussion mal briefen lassen, erklären lassen, was da dran ist. Da ist natürlich auch nicht viel draus geworden. Da hieß es dann bloß in der Presse, ja, man ist, hat dann gesagt, da muss man noch ein bisschen untersuchen und man sollte da mal Geld ausgeben. Ja, das ist ja nicht passiert. Das war im Jahr 1997 in New York.
Es gab ja in Österreich gibt es einen Hotspot, der da gleich bei mir in der Nähe ist, Knittelfeld. Da gibt es auch mehrere Fälle aus Knittelfeld, unter anderem der Lichterzauber. Vielleicht ganz kurz, was ist denn aus der Videoanalyse da rausgekommen bei diesem Lichterzauber? Das war also im glaube ich, 2008, Ende 2008 ist das passiert. Da gibt es eine eigene Sendung.
Das meinte ich.
Bitte?
Da über den Lichterreigen, den haben wir untersucht, ja. Das haben wir ja vorhin schon.
Ah, okay. Und dann Fall 972 und vor allem 975, da sieht man, das geht es um Fälle, die auch, wo die Bilder auch auf der Website von CropFM zu sehen sind. Der Fall 975 finde ich vor allem sehr interessant. Das ist eine unglaubliche Aufnahme. Ich nannte das damals die Bratpfanne. Im Bericht ist es jetzt auch so genannt, weil es schaut offensichtlich so aus. Wissen Sie da, welches ich meine? Die Bratpfanne unter Anführungszeichen?
Ja.
Da gab es jemanden, mit dem ich gesprochen habe, ich möchte jetzt da den Namen gar nicht nennen, ich glaube auch ein MUFON-Mitglied, der hat also behauptet, das sei ganz, ganz sicher ein Vogel. Sind Sie da seiner Meinung?
Nein. Obwohl wir ganz viele Vogelaufnahmen haben. Ja. Das ist, wir können eigentlich immer schon, wenn jemand mit einem UFO-Foto kommt, können wir eigentlich schon immer rauskriegen, das ist eine Möwe, eine Schwalbe, ein Fink und so. Wir wissen, können das also schon richtig identifizieren. Aber in dem Falle würde ich das nicht unterstreichen.
Ist aber ein absolut erstaunliches Objekt, also sehr scharf auch fotografiert und sieht wirklich aus wie ein technisches Objekt.
Ja, also das habe ich natürlich auch überlegt. Und also, ja, ich könnte mir vorstellen, wie es gewesen ist. Ich war ja auch da mit den MUFON-Leuten zusammen. Ja, man darf nicht so kritisch wieder sein, wenn man die Leute selber kennt und wenn man weiß, dass die beschwören, sie haben es auch so gesehen, wie sie es fotografiert haben. Dann ist es, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ganz zu Anfang täuschen und kann man alles. Gerade im Zeitalter der Animation lässt sich alles auf Bildern irgendwie herstellen. Aber wenn man die Leute selber kennt, dann muss man das reduzieren auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Es macht auch nicht so viel aus, dass man natürlich, ist das bei uns auch passiert, dass man mal etwas Falsches bekommt. Einfach weil die Angaben falsch gewesen sind. Beispielsweise hat jemand etwas fotografiert aus dem fahrenden Auto. Dann ist es was anderes, wenn man aus dem fahrenden Auto ein Objekt dann nachher fotografiert. Es war dann, es stellt sich dann später raus. Er hat nicht gesagt, dass das aus dem Vaterauto gemacht wurde. Stellt sich dann raus, dass der ein Verkehrsschild fotografiert hat. Das Schild stand in der Luft, während der Pfeiler durch die Bewegung verschwommen wurde, praktisch nicht mehr zu sehen war. Dann sah es aus, als ob da was fliegt. Und dann staunt man natürlich Bauklötze, wenn man nicht alle Informationen hat. Und das passiert natürlich öfters mal.
Ja, wir hatten auch in den News einen Fall, da ging es um eine Art Linsenreflexion. Kommt natürlich immer wieder vor. Ich habe da jetzt noch einen Fall, den ich kurz als Überleitung nehmen möchte. Und zwar war das 1981, circa 30 Minuten, 5 Objekte, 2 Zeugen. Alle Objekte verschwanden plötzlich, als würde eine elektrische Birne ausgeschaltet. Das hört man übrigens sehr, sehr oft. Der Hauptzeuge hatte nach der Sichtung starke Kopfschmerzen. 2 Tage nach dem Vorfall wurde er von 2 MIBs aufgesucht, die ihm drohten, nichts zu erzählen und die sich in Luft auflösten. Jetzt muss man dazu sagen, das klingt natürlich völlig wahnsinnig, aber zum Beispiel die beiden Zeugen aus Knittelfeld, Karl Ebertrieb, hatten genau auch so eine Begegnung, spielte sich anders ab. Aber auch da löste sich dieser seltsame Mann, der sie dort besuchte, ich glaube, er war schwarz gekleidet, dann plötzlich in Luft auf. Und da kommen wir jetzt dann schon ein bisschen eben in Richtung, was bedeutet das, was ist das?
Ja, das ist in früheren Zeiten sehr häufig gewesen, dieser Typ. Zuerst waren es 3 Leute, also das ist dann bekannt geworden durch Bänder, dem das passiert ist. Der hat solche Sachen erzählt, die damals völlig unglaubbar waren. Und dann hat man gesagt, der Mann lügt in den 50er Jahren. Jetzt würde man sagen, ja, das gehört eigentlich dazu und das ist üblich. Also zudem kam nach nicht UFO-Sichtung, sondern der hat also eine Zeitschrift herausgegeben, in dem er alle möglichen Fälle da in der Zeitschrift UFO-Sichtung ausführlich berichtet hatte. Und dann kamen 3 Leute und die zeigten ihm, jetzt weiß ich nicht, war es cool oder irgendwas, so ein Gegenstand, und der hat sich vor seinen Augen in nichts aufgelöst. Und die haben dann gedroht, und wenn du noch weitermachst, dann verschwindest du ebenso wie das, was du jetzt gerade gesehen hast. Und da hat man gesagt, der spinnt doch, der Depp, der. Und er hat dann aufgehört und die Zeitschrift nicht mehr rausgegeben. Später ist dann nochmal ein Bericht darüber geschrieben worden. Das war dann schon ein bisschen glaubwürdiger. Es gab nämlich eine Zeit, wo dieses Phänomen der UFOs versucht hatte, geheim zu bleiben. Und wenn irgendwas passiert ist, Beispiel da Schlacke von einem Teller, der sich kaum in der Luft halten konnte, auf ein Boot gefallen ist und einen Hund getötet hatte, andere verletzt hatte. Dann ist es von anderen Scheiben abgeholt worden. Wenn sowas passiert ist, kamen dann Leute, die dann, man dachte, sie sind von der Regierung. Ja, kann sein, weiß man nicht. Haben dann gedroht, wenn der diese Schlacke nicht rausgibt, Falk, glaube ich, dann würde ihm was passieren. Und dann hat natürlich auch jeder gesagt, das ist irgendwie vorgeschoben, das ist alles eine Lüge. Aber das ist in den 50er Jahren sehr häufig gewesen, auch bei einem Piloten in Mexiko, der umkreist wurde von fliegenden Scheiben, als der zu einem Interview mit Alan Hynek, dem Astronom, der für die amerikanische Luftfahrt, für die Air Force Untersuchungen angestellt hatte, als er sich mit dem treffen wollte, wurde angehalten auf der Autobahn und wurde bedroht. Also das waren so Zeiten, wo man noch nicht mal darüber sprechen sollte, von wem auch immer gesteuert, dass man solche Dinge gesehen hatte. Das ist in der letzten Zeit aber anders geworden. Also die Dinge, die früher als geheim galten, also geheim für wen? ja eigentlich für die Insassen von den UFOs selber, denn die wollten ja nicht entdeckt werden. Jetzt macht es ja gar nicht mehr aus, wo sie merken, dass die Bevölkerung davon gar nichts mitkriegt, auch wenn Hunderte und Tausende sowas sehen. Und es kommt nicht groß in die Presse. Und man
belgische UFO-Welle zum Beispiel, ne?
Ja, etwa dies. Oder wenn Leute beschossen werden mit Strahlen in Corrales in Brasilien. Das haben wir hier sogar beim Innenministerium mal vorgetragen mit unseren drei Professoren. Und zwar haben wir das beim Katastrophen- und Umweltschutz mal gesagt. Wir meinten nämlich, die sollten wissen, was da passiert, falls es irgendwo hier in Deutschland auch mal sowas geben sollte, damit sie wissen, sowas gibt es. Und damit sie nicht einfach meinen, da ist überhaupt nichts dran. In Indien gab es sowas Ähnliches. Wo war das? In der Nähe von Kerala, glaube ich. In Kerala, wo Leute nachts, weil es so heiß war, auf den Dächern schliefen und die wurden dann auch mit Strahlen beschossen, so dass sie dann zu einer zu der Provinzhauptstadt gegangen sind und protestiert haben, sie wollen beschützt werden. Und Polizei hat die zurückgedrängt, da ist noch einer zu Tode gekommen von den Polizisten. Solche Sachen gibt es ja auch und man weiß ja nicht, wie die Zukunft mit diesem Phänomen aussieht. Und deswegen haben wir einfach gesagt, man sollte dem Katastrophen- und Umweltschutz ruhig mal sagen, was es woanders gegeben hat. Denn es war, glaube ich, in Braunschweig, aber das ist mir jetzt so ein bisschen verschwommen in Erinnerung, wo sehr viele Dreiecke zu landen schienen und die Bevölkerung sich erstmal an die Polizei gewandt hatte. Da waren die Leitungen vollgelaufen und dann haben sie sich ans Verteidigungsministerium gewandt und dann irgendwie hat dann das Verteidigungsministerium oder der Sprecher da nicht gewusst, spinnen die alle oder ist das wirklich? Und deswegen sind wir vorstellig geworden da mal beim Katastrophen- und Umweltschutz. Zum Glück ist noch nichts passiert, jedenfalls bei uns nicht. Aber man soll wissen, was es gibt.
Zumindest hat man nichts davon gehört. Aber dieser MIB-Fall in Knittelfeld, der ist ja nicht so alt. Der war ja irgendwann 2005, 2006.
Ja, bloß die haben ja nun auch wieder so viel gesehen und so viel Aufnahmen gemacht. Und das war vielleicht ein bisschen zu viel.
Aber dieses Wesen, das sie da aufgesucht hat, es ist da zu ihnen gekommen, es hat sich sehr seltsam benommen, hat teilweise gesprochen wie ein Roboter, es ging ihnen dann quasi die Batterie aus, also Jenny Randles hat da ein Buch geschrieben, wo sie das auch mehrfach beschreibt, und dann irgendwann ging der dann eben, ich meine, wenn das jemand von der Regierung ist, dann gute Nacht.
Ja, also der Hauptzeuge hat ja bloß gemerkt, dass das was ganz Merkwürdiges war, obwohl das Verhalten dieses Mannes schon komisch war und er ihn ja praktisch rausgeworfen hat. Ja. Aber als er nochmal guckte, in welches Auto er dann steigt und wo hat das Auto geparkt von ihm, dann sieht er, wie der sich die Luft auflöst. Und dann kriegt er erst den Schreck.
Ja. Und vorher hat er dann immer so nach oben geschaut und dann war er plötzlich weg. Und also ich habe Jürgen dann mehrfach gefragt, ist das wirklich? Und er hat gesagt, ja, also ich konnte das nicht glauben.
Naja, natürlich, das ist unfassbar, denn was die können und auch die viele Entführungen, die gehen ja durch die Wände durch. Und nicht in diesem Buch, sondern in dem Buch, was ich da vorgeschrieben habe, Ergebnisse aus 40 Jahren UFO-Forschung. Und der Untertitel lautet, wie die Untersuchung der MUF und CES zu einem neuen Weltbild führten. Da habe ich ja Bilder gebracht, wie bei einer Entführung jemand in Brasilien durch die Decke gegangen ist und die Decke ist da aber verkohlt und zwar in Menschengestalt und die Bettdecke zeigt auch da, wo er gelegen hat. Das ist untersucht worden dann in den USA von Wissenschaftlern, die gesagt haben, also das muss dann mit einer besonderen hochenergetischen Art von Strahlung dann stattgefunden haben, also nicht einfach durch ein Bügeleisen, das bloß heiß war oder so. Also das ist schon was ganz Verrücktes. Und wie ja überhaupt das ganze Phänomen so verrückt ist, weil wir eine andere Art von Realitäts Verständnis haben. Wir machen ja seit 100 Jahren Physik und glauben, wir sind eigentlich am Schluss. Mehr gibt's eigentlich nicht. Mhm. Dabei fangen wir jetzt erst an, die Welt zu verstehen. Wir wissen ja beispielsweise gar nicht mal, was Bewusstsein ist. Wir wissen nicht, ist das irgendwas, ist das eine neue Dimension oder was ist denn das überhaupt? Also die Wissenschaft rudert so rum. Vor 20 Jahren durfte man über Bewusstseinsforschung nicht reden. Das war unseriös, weil das wird so irgendwie ausgeschwitzt. Aber wenn man dann weiß, dass das Bewusstsein ja mit dem über den Willen etwas hier bewirken kann, denken Sie an Uri Geller. Ja, ja. Bei Uri Geller, da gibt es jetzt einen schönen Film seit einigen Jahren, 2013 glaube ich, ist er von BBC gemacht worden, heißt Uri Top Secret. Die meisten Menschen denken, ach, das ist auch so ein Zauberkünstler gewesen, der machte. In Wirklichkeit ist der für Geheimdiensttätigkeiten und für kriegerische Zwecke verwendet worden. Ich habe mit einem der CIA-Obersten gesprochen, ja jetzt im April in Las Vegas, also gerade mit dem Dr. John Alexander, der ein guter Freund auch von dem Geller ist, und sagt, ja, was die Leute einfach so dachten, ob er da Tricks anwendet. Ja, wir haben dann eben Versuche gemacht, haben festgestellt, Gedanken kann er lesen, kann versteckte Sachen immer wieder bei 10 Gehäusen kann er herausfinden, wo in den 10 leeren Schächtelchen was drin ist. Also er kann dann Geräte kaputt machen, so auf Wunsch. Und dann haben sie den angewendet. Das heißt, die sind pragmatisch, Geheimdienste, und sagen, kümmert uns doch nicht, was die Welt darüber denkt, ob Geist auf Materie wirken kann. Ja, das haben sie festgestellt. Ob die Wissenschaft dann nun auch dann ihr Platz abgibt, ist doch wurscht. So haben sie also da gibt es nun Beispiele in dem Film, das ist fantastisch. Ich kann ja bloß mal kurz was sagen. Er hat Scud-Raketen gefunden im Irak, wo die sich befinden, wo die unterirdischen Gänge der Nordkoreaner sich befinden. Dann hat er die Disketten in Stahlkoffern, die am Handgelenk mit einem Kettchen festgemacht worden von Agenten, die in Mexiko sich dann in Flugzeug nach Moskau gesetzt hatten. Die hat er begleitet und hat sich gewünscht, dass der Inhalt von den Disketten gelöscht wird. Ja, nun kann man natürlich nicht sagen, auch die Interviewer haben ihn gefragt, ja, und woher wollen sie wissen, dass das geklappt hat? Sondern wollen sie mich immer wieder eingesetzt haben. Oder das Wichtigste, was er gemacht hat, ist in 1978 war es in Entebbe, als Palästinenser dann Flugzeug entführt hatten. Dann wollte der Mossad mit seinen Flugzeugen über Ägypten fliegen und dann haben sie ihn gebeten, die ägyptische Radaranlage auszuschalten. Das hat er dann auch gemacht und dann sind die Mossad-Flieger da unbemerkt gekommen. Ich habe diese Beispiele jetzt bloß gebracht, um einigen Leuten, die immer sagen, der kann ja gar nicht und da wirkt er gar nicht hier, der Geist auf Materie. Doch, doch. Es gab bloß so einen Zauberkünstler, so einen Spinner, der meinte, er kann die Sachen alle nachmachen, aber nicht unter den Kontrollbedingungen. Der Geller hat sich über 14 verschiedene Instituten prüfen lassen, aber weil die Stimmung so gegen die Fähigkeit war, denn der Mensch kann hier also Psychokinese machen, da kann ich wirken hier auf die Physik, geht ja gar nicht. Ja, zu Anfang waren die Physiker noch ganz erschrocken und erregt und durcheinander und haben in Genf 1977 eine Tagung abgehalten und gesagt, wenn das stimmt, und da ging man zunächst mal davon aus, dass das echt ist, was der Geller macht, dann müssen wir ja unsere Physik erweitern, wie müssen wir das anstellen. Aber dann kam dieser Zauberkünstler, The Amazing Randy, wie er sich nannte, da war man so froh, dass man jetzt jemanden hat, der das alles aufklären konnte. Nee, in Wirklichkeit haben sie gesagt, ja, lass doch die Leute denken, das ist alles aufgeklärt, haben sie den eingesetzt. Jetzt ist er der bestgehütete Mensch der Welt, weil er natürlich nach 9-11, nach dieser Katastrophe, wieder reaktiviert wurde und die Verstecke jetzt ausfindig machen soll und wohl auch kann, ist jetzt wieder in Israel und ja, man muss, naja gut, es wird ja auch gesagt, wo es ist. In Jaffa ist er jetzt. Und ja, wenn er dann mal auf die Straße geht, dann verbiegt er immer mal im vorübergehenden Löffel oder Gabel mal schnell. Das ist so ein Phänomen, das ist ihm geblieben. Und da gibt es keinen Trick, sondern es ist wirklich die Möglichkeit, die Insassen der UFOs eben auch besitzen. Vielleicht kommen wir dann später noch drauf. Und damit muss man sich abfinden. Es gibt die Wirkung von Geist auf Materie.
Ja, und also Uri Geller, wie Sie selbst sagen, nein, das ist natürlich eine Riesenkontroverse und so weiter. Das braucht man.
Nicht, wenn man die Fakten kennt, dann man guckt sich doch das an, wenn man ihn benutzt und erfolgreich benutzt für Geheimdiensteinsätze.
Ja. Und er hatte ja, das ging bei ihm ja auch los mit einer UFO-Nahbegegnung. Also der hatte ja auch so ein paranormales oder was auch immer Nahbegegnungserlebnis.
Ja, ja.
Was interessant ist. Also, und er sagt ja, dass das wirklich davon, also seit diesem Erlebnis hat er quasi die Fähigkeiten.
Ja, offensichtlich schon, ja. Mhm. Er hat auch in diesem Video, was man ja, also Uri Top Secret, das müssen Sie sich anschauen. Also da klappt ihm die Kinnlade runter. Da sagt er selber, er weiß, dass es irgendjemand Fremdes ist, eine andere Macht ist, die mich da benutzt. Mehr sagt er nicht.
Oh Gott. Ja, da klappt dann wirklich die Kinnlade runter. Kurz noch zu den Fällen, weil ich das noch vergessen hatte. Es gibt neben Knittelfeld, das wir heute schon mehrfach angesprochen haben, wo es auch diesen MIB-Fall gibt, das ist übrigens alles online. Also man braucht nur nach Caliber Trieb im Archiv zu suchen und dort findet man all diese von Lichterzauber bis hin zu ihrem 2003 initialen Erlebnis und so weiter. Also unmengen. Aber der Hoden-Peißenberg scheint auch ein ziemlicher Hotspot zu sein.
Ja, das ist der in Deutschland, das Pendant dazu, ja.
Aber da gibt es ja Unmengen von Berichten im IGA-Bericht.
Ja. Ja, das ist, jetzt hat also die Zeugin Angst gekriegt.
Es ist eine Zeugin, die das alles berichtet hat.
Ja, mit ihrer ganzen Familie, mit Mutter und Sohn und Töchter, Ehemann, natürlich auch entführt worden. Und
okay.
Sie hat sogar Angst gekriegt, weil ich so viel von diesen Sachen jetzt in diesem Buch wiedergegeben habe. Und sagt, im Moment traut sie sich nicht mehr, mir was mitzuteilen, obwohl das da immer weitergeht.
Und die Dame hatte auch Entführung, und also das ist eine Zeugin, von der das alles kommt, also wirklich ähnlich wie in Knittelfeld, und die hatte also auch Entführungserlebnisse und auch MIB-Erlebnisse oder sowas in der Richtung?
Ja.
Oh Gott.
Aber das wollen wir jetzt nicht hier ausbreiten in aller Öffentlichkeit.
Ja, okay. Schade eigentlich, aber gut, wenn die Dame das selbst nicht will, dann natürlich. Hohenpeißenberg, das ist jedenfalls irgendwo im Süden Deutschland in Bayern, ne? Ich habe da mal auf Google Maps nachgeschaut.
Ja.
Also möchte jetzt keinen UFO-Tourismus anstoßen, aber ja.
Das ist immer die Gefahr, wenn man das öffentlich macht.
Natürlich, ja. Diese Objekte kommen den Zeugen sehr nahe und dann kommt es zu Begegnungen mit all diesen Effekten, die wir genannt haben. Wir könnten da jetzt noch ewig weitersprechen und so weiter und das werden wir natürlich jetzt noch tun. Aber jetzt möchte ich dann wirklich auf die Entführungen selbst eingehen. Da gibt es ja keine dieser Begegnungen ist ja gleich, keine dieser Objekte gleichen sich und keine der Wesen gleichen sich auch. Also die haben ja auch...
Nein, so ist es eben gerade nicht. Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Entführungen gleichen sich alle wie ein Ei dem anderen. Das ist ja gerade das Verrückte. Man kann nicht sagen, ja, das ist so wie in der Folklore und so, das ist so ähnlich. Nein, es ist immer dasselbe. Und das macht die Sache ja so realitätsnah. Das habe ich gerade beim David Jacobs, der einer der großen Entführungsforscher ist, neben Bud Hopkins und dem Professor Mack, dem Harvard-Professor und Carpenter. Ach, da gibt es viele. Und sie sagen, auch der Ballard, der ist Folklore-Wissenschaftler oder Ethnologe, der sagte, es ist eben gerade anders als in den Geschichten, die so berichtet werden von Zwergen und Elfen. Es wird auch nie einer auf die Idee kommen, von den echten Entführten zu sagen, er hätte gehört, die kommen von dem und dem Stern. Nichts. Oder die haben ihn da und dahin geführt und so. Das ist es nicht. Wenn sowas dann rauskommt, dann ist es meistens eine Information, die über Channeling oder also UFO-Offenbarung, Spiritismus, wie wir es mal nennen, kommt. Die Insassen lehnen jeden Kontakt ab. Also zu ihren Gunsten natürlich schon. Also der Kontakt ist einseitig. Das, was sie wollen, schon. Aber dass sie uns irgendwie unterrichten, vielleicht die Wahrheit sagen oder vielleicht Krieg verhindern, Krankheiten heilen, kommt überhaupt nicht in Frage. Da haben wir überhaupt kein Interesse dran. Denn sie haben irgendwas vor.
Also Sie sagen, dass also da diese Fälle sich schon gleichen, aber es gibt doch auch sehr viele Fälle, die starke Überschneidung mit Folklore auch haben. Also ich meine, da gibt es zum Beispiel den einen Fall, ich glaube in den 50ern war das, in Frankreich, wo also dieses Objekt landet und der Herrn, ob er Wasser hat, also ganz oft kommt diese Frage und dann machen die da Pfannkuchen und der kostet den und der schmeckt dann so ganz normaler Oatmeal Pfannkuchen und der schmeckt irgendwie salzlos. Und da ist dann ja auch zum Beispiel eine sehr starke Parallele zu Folklore da.
In Frankreich, das war in den USA. Und das hat damit eigentlich nichts zu tun. Denn die Insassen, die er da geschildert hat, die waren ja wie kleine Menschen und angezogen wie Schlittschuh-Schnellläufer. Also die bloß das Gesicht freiließen, aber alles andere war in so einem schwarzen Anzug eingebunden. Ja. Und das war ja zu der damaligen Zeit so, er hat ja da die 3 Pfannkuchen gekriegt, eins hat er dann gegessen, was ihm nicht schmeckte, wie Sie schon sagten, 2 sind aber dann an Institute geschickt worden, die das analysiert haben, diese Pfannkuchen, und da kam aber raus, dass das recht irdische Zutaten waren. Und damals hatte man gesagt, das kann ja nicht sein, denn UFOs sind ja außerirdisch, also stimmt das alles gar nicht. Plus der schon erwähnte Professor Heinig ist dann hingefahren und hat noch andere Zeugen ausfindig gemacht, die den Abflug vom Weiten beobachtet haben. Also das ist schon bestätigt worden auch. Und dieser Mann sagte, ich sah ja gar nicht, dass es außerirdisch war. Er dachte, das sind eben 14 neue Geräte, die Amerikaner entwickelt haben. Und das sieht aber so aus, als ob die aus unserer eigenen Zukunft gekommen sind. Denn die UFOs können ja nicht bloß von anderen Planeten kommen, sondern auch aus verschiedenen Zeiten und vielleicht auch sogar aus unserer eigenen Zeit. Warum das so ist, kann man ja noch erzählen. Und weil das aber gar nicht in die Denkmöglichkeit damals passte. Es gab bloß Außerirdische, wenn schon UFO, denn außerirdisch, dann haben sie den Fall wegen dieser Analyse, dass die so rein irdisch war, diese Pfannkuchen-Zusammensetzung, haben sie das abgelehnt. Ich glaube das nicht, dass das irgendwie eine falsche Sache war.
Das heißt, also das hat sich schon so zugetragen, wie es der Zeuge erzählt hat.
Jedenfalls hat es die CUFOS, also Center for UFO Studies, eine doch von Wissenschaftlern besetzte Gruppe, die auch diese Berichte International UFO Reporter rausgegeben hat, bis vor ein paar Jahren, dann ist eingegangen, wegen Geldmangel. Die hat das aber sehr gut und gründlich untersucht.
Aber gerade da gibt es ja Parallelen zur Folklore.
Naja, also man kann immer so ein bisschen finden, ja, in der Folklore gibt es so Sagen, dass da auch einer entführt ist und nach ein paar Jahren erst wiedergekommen ist. Also das sind aber ganz, ganz schwache Ähnlichkeiten. Sie müssen den von einem zum anderen Entführungsbericht gehen und sehen dann, dass immer wieder dasselbe kommt, obwohl die Leute gar nicht wissen, was die anderen erlebt haben. Sie schildern dann, und zum Beispiel die Afrikaner, die auch entführt werden, die interpretieren das dann anders. Also wenn dann Schwarzer entführt wurde, die sind ja Hyde, also eine afrikanische Forscherin, die jetzt auch schon gestorben ist, hat dann mit Leuten gesprochen und die sagten, ja, das sind unsere Vorfahren, die da kommen.
Ja, das sind immer die anderen bei den Afrikanern.
Ja, aber sonst, also die Untersuchungen waren die gleichen. Und man hat ja auch lange Zeit gedacht, aha, dass die haben bloß ein Interesse dran, mal zu gucken, wie der Mensch aufgebaut ist. Und darum suchen sie, bis man dann diese Geschichten aber auch wieder von ganz vielen Leuten bestätigt bekommen hatte, dass dann sie nicht die Einzigen waren, die da auf den Tischen lagen, an denen etwas gemacht wurde, sondern ganz viele. Meistens wurden Ovarien, Eizellen den Frauen entnommen und Samen, Sperma, also den Männern. Die wollten dann darüber natürlich kaum sprechen, was ihnen passiert war, weil das so unangenehm ist. Und dann hat man ganz viele Tuben mit, oder ja, so Glastuben mit Embryonen gesehen, also nicht bloß 10, sondern dann gleich Hunderte. Und man sagt, das was ist denn das? Eine einfache Untersuchung ist doch nicht, da ist doch ein Programm dahinter. Und das ist dann wieder die nächste Akzeptanzhürde, die man erstmal wieder schlucken musste oder überschreiten musste. Dass hier wirklich so ein Zuchtprogramm abläuft, dann Jahre später haben diese Leute, die da entführt worden sind und denen man also dann die Föten abgenommen hat, eingepflanzt, dann wieder abgenommen hat, haben dann Hybride, nennt man das, gesehen, also so eine Kreuzung zwischen diesen Außerirdischen und Menschen gesehen, und die Insassen haben den Menschen da dieses Zeugs da, dieses komische Kind da so in die Hand drücken wollen. Sie wissen ja selbst, Sie haben ja die Frau Hollenweger mal interviewt, ja, und die sagt ja, das war so wie so eklig, so wie so ein toter Frosch, so weißer Frosch, die wollte es ja gar nicht in die Hand nehmen, bis das dann die Augen aufgeschlagen hatte und so. Vielleicht müssen wir bloß nochmal drauf zu sprechen kommen, wie die Insassen denn aussehen. Es gibt eigentlich diese großen 5 Gruppen. Kleine, graue, etwas größere, graue, dann die dritten, das sind die richtig aussehen wie Menschen, mit langen Haaren, meist blonde Haare, nordische nennt man die. Dann Reptiloide, die so aussehen, als hätte ein Schlangenkopf. Und dann Insektoide, also die haben so einen dreieckigen Kopf und sehen so aus wie so eine Gottesanbeterin. So. Und zwar prozentual ist es so, dass die Menschen zu 25% gesehen werden, also zum Viertel. Und die kleinen Grauen eben auch zu 25%, die größeren Grauen, also kleine Grauen, die haben so eine Größe zwischen 90 Zentimeter und 1,20, und die großen Grauen zwischen 1,20 und 1,60, wirken auch ein bisschen anders, tun auch etwas anderes. Und ja, und außerdem gibt es noch Hybride eben, diese Kinder, zu 10% werden die auch beobachtet, also von Entführten, die an Bord die verschiedenen Sachen sehen. Insektoide zu 9% und Reptiloide auch zu 10%. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wer das gesammelt hat. Ich habe das jetzt aus einer Sammlung der Free. Und die Free ist die Foundation for Research into Extraterrestrial Encounters, eine Organisation, bei der ich auch zu den 10 Direktoren mal gehört habe. Ich bin dann später ausgetreten. Und zwar bin ich erst Mitglied geworden, weil zum Beispiel der Raumfahrer, der Dr. Edgar Mitchell, dabei war. Das ist der 7. Astronaut, der mit Apollo 14 auf dem Mond gewesen ist und der die Theorie des Quantenhologramms fürs Bewusstsein entwickelt hat. Dann gab es einen Professor für Neurowissenschaften, den Dr. Robert Davis, der dabei war. Dann Rudi Schilden, Harvard-Professor für Astrophysik. Und Claude Swenson, der ist ein Professor an der Princeton-Universität. Dann gibt es den John Climo, der ist einer der bekanntesten Psychologieprofessoren. Und da fühlte ich mich dann wohl, das waren gute Wissenschaftler. Nur passte es mir nicht, dass sie in ihren Umfragen, die sie also im April 2017 jetzt veröffentlicht haben, in dieser Studie, alle Leute eingeladen haben, ihre Erlebnisse zu berichten, die sie mit UFOs und Außerirdischen hatten, aber alle Fälle wegließen, wo sich die Leute nicht mehr richtig erinnern konnten oder die unter Hypnose dann sich erinnern konnten. Und dann kam natürlich so ein verzerrtes Bild raus, dass sie sagten, unter den Leuten, die an Bord gewesen sind, und das waren 1437, dass die zu 85% immer sagten, sie fanden das ganz angenehm und das ganz toll, und nur zu 11% sagten die Leute, die sowas erlebt hatten, dass es sehr negativ gewesen ist und dass sie furchtbar Angst hatten. Würden Sie jetzt die Leute dazugenommen haben, die sich unter Hypnose erst erinnern, dann wär das Negative wohl überwogen. Dann gibt es noch so das Phänomen, dass Leute, die glauben, das war also sehr schön, also wie das ganze Erlebnis, wenn sie wieder in die Hypnose kommen, das Erlebnis als ganz erschreckend und angsterfüllt dann beschreiben. Also das ist nicht so ganz gut, diese Interpretation.
Verzerrt.
Das ist alles sehr schön und so. Aber ich bin vor allen Dingen wieder ausgetreten. Jedenfalls wollte ich da meine wissenschaftliche Reputation, wenn da noch ein bisschen von übrig geblieben ist, weil man sich überhaupt mit dieser Sache beschäftigt, dann wollte ich da nicht aufs Spiel setzen und habe gesagt, sie nehmen ja auch die gechannelten Informationen mit von Plejadiern, die dann über Medien Sachen erzählen, und das weiß man aus der Parapsychologie, dass dem UFO-Spiritismus nicht zu glauben ist. Also es gibt Geister, die sich als was Großes, als Napoleon und Caesar ausgeben und hier ganz tolle Geschichten erzählen. Und jetzt sind das die Raumfahrtkommandanten, Asta Scheran und oder Leute, die von Alpha Centauri oder sonst woher kommen. Das sind aber alles Geschichten, die rein menschlich sind und die mit Außerirdischen überhaupt nichts zu tun haben. Man muss sich mal vorstellen, diese Insassen von UFOs, die haben ja die Möglichkeit, hier am Irdischen mit uns Kontakt aufzunehmen. Die müssen ja nun nicht, wie es Verstorbene, vorausgesetzt, sie gibt sie, nur können, über Medien zu uns zu sprechen. Und deswegen lehne ich das Ganze ab und ich halte auch nichts von UFO-Spiritismus seit 40, 50 Jahren, seit ich mich mit der Sache beschäftigt, seit 60 Jahren ja schon, mit der ganzen UFO-Thematik. 40 Jahre war ich ja bloß bei MUFON, da der Leiter. Aber das darf man nicht sehr ernst nehmen. Und wenn man das tut, muss man nach Beweisen forschen und muss die fordern, denn die kennen uns ja. Also der sich hier als ein Außerirdischer vorzeigt, der weiß ganz genau, dass wir Beweise haben wollen. Und die können sie nie bringen. Da haben wir viel Erfahrung auch mit unserer Gruppe gemacht, die solche Leute untersucht haben.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es da ein Core-Phänomenon, von dem wir jetzt sprechen, mit den von Ihnen jetzt beschriebenen, aufgezählten Wesenheiten, die eh hinlänglich bekannt sind. Und dann gibt es aber alle möglichen anderen Dinge noch, die da offenbar auch passieren und die man halt da irgendwie nicht dazu rechnet. Und dazu gehören eben so völlige verwirrende Dinge wie eben irgendwelche Typen, die da im Garten landen und Pfannkuchen herstellen. Und dann gibt es zum Beispiel den Ruwa-Vorfall in Simbabwe 1994. Gehört der jetzt auch zu, da kommt er jetzt, da wird da gerade eine neue Doku drüber gemacht. Gehört das auch zu diesem Kernphänomen, von dem wir heute versuchen zu sprechen?
Ja, also Sie meinen das mit den Kindern, ja, mit den Schulkindern. Ja, das war ganz echt. Da ist ja dieser Harvard Psychiater
Johnny Mac,
auch hingefahren, der John Mac, ja, und hat das untersucht, und der ist also in seinen Untersuchungen glaubwürdig. In seinen Schlussfolgerungen gehe ich nicht so mit ihm mit, weil er ist zu spät in die Sache reingekommen ist. Er weiß nicht, dass die UFOs, oder hat das nicht so richtig mitgekriegt, dass die UFOs eigentlich die Träger für diese Insassen sind, und er glaubt, dass das so mehr eine psychische Angelegenheit. Und das ist es ja nicht, denn das ist aber, führt ja zu weit. Also ich lehne da manche von seinen Schlussfolgerungen ab. Aber okay, die Untersuchungen sind exakt.
Okay.
Das ist ja auch das, was ich an dem David Jacobs so schätze. Das ist ja der Erste, der eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, an der Utah University damals, wie der Titel heißt, jedenfalls über die Geschichte des UFO-Phänomens. Und später hat er sich dann Freundschaft mit dem Bud Hopkins, war das 1986, glaube ich, zusammengetan. Und die haben dann beide mit professionellen Hypnotiseuren, er hat sich dann selber auch beibringen lassen, versucht, Entführungsopfer wieder zu trösten, wenn man so will. Also erst mal herauszufinden, ob sowas wirklich gibt. Und in der Zwischenzeit hat er ja, also was er in dem letzten Buch geschrieben hat, 1150 Entführte schon behandelt, während der Bud Hopkins bis zu seinem Tode mehr als 5000 behandelt hat. Und dann die anderen Leute, die auch auch Mac hat ja über 1000 oder an die 1000 Entführte untersucht, auch zum Teil unter Hypnose, muss man nicht immer machen, aber wenn wirklich alles weg ist und eine Gedächtnislücke da ist, dann versucht man bei aller Kenntnis der Schwierigkeiten und der Fallen, die es da gibt. Und wenn man die Bücher liest, dann weiß man, der hat sich mit der Sache gut beschäftigt und gibt auch zu, dass er manchmal reingefallen ist. Und so. Also jetzt passiert ihm das nicht mehr, dass Sachen passieren, die gar nicht, also erzählt werden, die gar nicht passiert sind. So was hatten wir in unserer Gruppe auch mal. Wenn man mit einem schlechten Hypnotiseur an solche Sachen rangeht, dann passieren so Dinge, weil der Hypnotiseur nämlich, wenn er nicht genau Acht gibt, seine unbewussten Wünsche oder Vorstellungen, was da also abgelaufen ist, reinbringt in die Geschichte. Und während der Hypnose-Regression, während also, bei uns war es eine Dame aus Ulm, da schilderte, was ihr passiert war, dann sagte, das ist genau das, was ich woanders auch schon erlebt habe, genau dasselbe. Ja, weil er diese Vorstellung hatte. Ach, da ging es darum, eine Frau hatte ganz merkwürdige Wunde am Oberarm, und sie hatte so ein Muster in dieser Wunde, was sehr merkwürdig aussah. Und da sind sie zum Hypnotiseur gegangen, und der hat ihr dann eingeredet, dass ein Außerirdischer mit einem UFO vor ihrem Fenster stand und dann in die Wohnung gekommen war und mit einem Stab an den Arm da gehalten hatte, den Arm berührt hatte und da so ein bisschen Haut weggenommen hatte. Na, wir sind hier zu einem Professor für Hautkrankheiten gegangen, und dann hat er mich beiseite genommen und hat gesagt, wissen Sie, hat diese Dame irgendwie mit Papier zu tun? Und da habe ich gesagt, ja, ja, die ist Sekretärin da im Institut, Mathematischen Institut. Und ja, sehen Sie, das ist ganz, ganz bezeichnend, wenn jemand mit der Verdünnungsflüssigkeit vom Tipp-Ex, also Sie wissen ja, diese weiße Flüssigkeit, wo man damals mit einer Schreibmaschine noch Fehler korrigierte, wenn man da so diese Flüssigkeit reintut, dann bildet sich so etwas. Also klärte sich auf, und das war dann auch noch schwierig, weil die Dame unter Krebs litt und die durfte nicht in Aufregung versetzt werden. Also es war aber ein Mann, der sich Hypnose selber beigebracht hatte, und da sind die dann hingekommen, und sowas passiert dann eben. Das darf eben nicht sein, aber bei Professionellen passiert das auch nicht, dass man da also Pseudo-Halluzinationen oder irgendwelche Sachen da als Fakten ausgibt.
Ja, wir haben ja auch einmal auf KFM-Seite versucht, eine Hypnose-Session live gemacht mit Jörg Vogeltanz und einer Hypnotiseurin, und die ist da recht vorsichtig vorgegangen, und da kam jetzt zumindest nichts Sensationelles Neues raus, aber es war eine schöne Rekapitulierung dieser Sichtung, die er da mal gehabt hat. Ist schon sehr spannend. Noch eine kurze Hörerfrage auch noch. Antonio Urzi, der ja Unmengen an Aufnahmen und Filmen gemacht hat und teilweise wirklich ganz scharfe Aufnahmen und so weiter, ist das echt und hat das was mit diesem Kernphänomen zu tun, von dem wir ja heute sprechen?
Ist das der Mailänder?
Ich glaube, also Antonio Urzi heißt er, und er hat also ganz viele Filme, wo man wirklich ganz scharf diese Scheiben sieht.
Ja, 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 und auch ganz nah.
Ja,
ja. Ja, also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das heißt, ich glaube ihm persönlich, weil ich die ganze Vorgeschichte kenne, dass er eben mediale Fähigkeiten hat. Aber die Frage ist immer, ich muss ihn persönlich kennenlernen. Ich muss sehen, wie er sich so gibt und wie er ist. Wenn man das nicht kann, und ich meine, ich kann nicht Italienisch, deswegen kann er mir alles Mögliche über einen Übersetzer vormachen, dann lasse ich da die Finger davon und halte mich erstmal zurück. Aber für mich persönlich sage ich dann, es könnte was dran sein, aber ich würde das nicht bestätigen wollen und auch nicht schriftlich hier verbreiten.
Gut, das heißt, wir haben es jetzt also da mit einem Phänomen zu tun, das man, wie Sie sagen, relativ klar umreißen kann, sehr klar einengen kann auch, und wo sich sehr viele Dinge sehr stark ähneln. Also ich meine, es gibt ja auch immer wieder Forscher, die, also auch John Keel hat das ja gemacht, also dass er gewisse Dinge zurückgehalten hat, um zu sehen, ob die Leute die Wahrheit sagen, weil sie aufgrund Dingen erzählen, die sie gar nicht wissen können, also die sie gar noch nirgends gelesen haben. Aber gerade bei John Keel ist es ja so, dass der also da sehr viele alternative, also eine sehr alternative Theorie aufgestellt hat, und er hat eigentlich weniger von Außerirdischen gesprochen, ne? Oder gar nicht.
Ja, ja, nee, er dachte, das waren so Ultraterrestrische, dachte er.
Und das glauben Sie aber nicht?
Nein, das kann man nicht mehr glauben. Nein, nein, na, schön wäre es ja, wenn so einem, das ist viel, 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 viel schlimmer.
Okay, jetzt, was hat Sie jetzt davon überzeugt, dass wir es hier tatsächlich mit im Endeffekt jetzt Wesen, die von einem anderen Sternsystem kommen und quasi physische Wesen sind, aber auf einem extrem hohen Entwicklungsstand? Das ist ja eigentlich jetzt die These, die Sie verfolgen, oder?
Ja, und zwar an dem Verhalten, was sie machen. Also erstmal muss man dazu sagen, dieses Entführungsphänomen geht ja nicht einfach so da, dass einer behauptet, er ist entführt worden, sondern es gibt ja viele Fälle, in denen die Entführung beobachtet wurde. Es gibt sogar Fälle, in denen das fotografiert wurde. Wir haben so ein Foto, da würde ich natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ich erzähle es bloß. Dann treffen die Leute, die zu mehr entführt wurden, sehen sich und erleben dasselbe an Bord. Sie wissen von der Frau Hollenweger, dass sie auch dann jemanden getroffen hat, die dann später mal gesagt hat, ich kenne sie, nämlich von da oben, da habe ich sie mal gesehen. Wieso, wann? ja, da hatten sie das und das Kleid an, und malt dieses Kleid wirklich so auf. Und das hatte sie bloß einmal an diesem Tage etwa, wo sie auch entführt worden ist. Und das, solche Beweise gibt es gegenseitig dann, dass die Leute, die entführt wurden, wenn sie wieder zurückkommen in ihre Wohnung, wenn sie aus der Wohnung oder ins Auto, dann feststellen, dass die Kleidung verkehrt rum angezogen wurde, plötzlich. Also sie können sich nicht erinnern, was gewesen ist, sitzen im Auto und plötzlich sind sie wieder da und werden so ein bisschen wach. Und wenn sie aus diesem Trance-Zustand rauskommen, sind, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich eine Jacke ganz verkehrt rum an. Oder verkehrte Knöpfe werden verkehrt zugemacht. Kinder, die entführt worden, haben im Bett dann noch viel Dreck an Füßen und Gras. Auch sind sie zu der Zeit, wo sie entführt wurden, werden sie nicht gefunden. Man sucht nach ihnen und sind aber plötzlich wieder da, so wie aus dem Nichts. All solche Dinge beweisen ja schon, auch vor allem, wenn jemand aus einer Gruppe von Leuten herausgeholt wird. Das habe ich in diesem Buch UFOs aus Ergebnisse aus 40 Jahren UFO-Forschung, da habe ich so ein Bild dazu gemalt, auch verrückt. Auto hält an, das ist so ein EMG-Fall, der uns interessiert, und zwei Leute steigen aus und gucken unter die Motorhaube, sehen aber großes Licht über ihnen, und einer von denen wird dann hochgezogen und ist weg. Die anderen merken, als das Objekt mit diesem hochgezogenen Mann verschwunden ist, ist alles wieder in Ordnung, sie können mit dem Auto wieder fahren zur Polizeistation, und die Polizei sucht dann nach ihm und sie finden den auch, allerdings 15 Kilometer weiter weg, ganz durcheinander und wirr und so. Alles solche Fälle gibt es ja zuhauf und nicht bloß ein, zwei, drei, sondern schon, dass man sagt, die Menge reicht aus, dass man sagen kann, nach Kant, also alle zusammengenommen, zeugen dafür, dass es doch was Reales ist. Also die Entführungen sind real. Man hat ja versucht, das irgendwie von, und zwar auf der Tagung 1995 mit 50 Psychiatern und Psychologen am MIT, man nennt das dann Alien Discussions, auch im Deutschen ist das kurz mal zu haben gewesen. Jetzt kostet das Buch schon 1000 Dollar, die englische Fassung. Da hat man ja auch versucht, irgendwas zu finden, wie man das psychisch erklärt, irgendwie so als Halluzination oder Schlaflähmung und was nicht alles. Haut alles nicht hin, es widerspricht eins dem anderen. Man muss es schon so nehmen, was berichtet wurde. Das alles andere, das sind bloß krampfartige Erklärungsversuche. Nein, nein, die Entführung gibt es, leider.
Naja,
und man kann sich dagegen nicht wehren. Und sie passieren dauernd und die meisten können sich nicht dran erinnern. Die haben, und das ist vielleicht gut so, dass man sich nicht erinnert und dann bloß meint, man hat Albträume und das war's dann.
Jemand fragt da schon mehrfach im Chat, hatte es jemals einen Fall gegeben, in dem die Zeugen in der Lage waren, der gezielt verursachten Bewusstlosigkeit zu widerstehen? Also im Prinzip ist die Frage, glaube ich, ob es schon Fälle gegeben hat, wo Menschen in vollem Bewusstsein mit diesen Wesen interagiert
haben. Ja, also in der Anfangsphase. Leute sind weggelaufen, sind dann wieder verfolgt worden, wieder eingefangen worden. Sie haben sich mit den Burschen da gebeicht. Hier in Deutschland haben wir einen Fall in Tübingen. Da ist jemand in so ein pyramidenförmiges Objekt geholt worden. Und der hat gesagt, diese kleinen Kerlchens, mit denen wir leichtfertig, und dann einen umgeschmissen und wollte sich richten. Und dann hat er erst gemerkt, es gibt ja keinen Ausgang. Ist ja alles geschlossen. Er ist ja darauf angewiesen, dass die ihm die Tür wieder aufmachen. Und dann sind sie wohin gekommen, hinten gekommen und haben ihn dann da umringt und ja, doch, das gibt es. Einer ist so einem kleinen Wesen, also so einem kleinen Grauen, mal in den Hals gegangen, hat ihn gewirkt und da gemerkt, das ist wie so ein Stock. da geht nicht Essen und Atmung durch. Die haben ja auch bloß einen Schlitz als Mund. Es ist nie beobachtet worden, dass die irgendwas trinken, essen. Die Ohren sind ja auch bloß kleine Löcher.
Nase, also diese kleinen grauen Wesen jetzt, ja.
Ja, bei den kleinen grauen. Und ja, also man könnte mit denen leicht fertig werden, nur die mentale Fähigkeit, das ist das, was das große Problem ist an der ganzen Geschichte. Wir können uns gegen die Leute nicht wehren. Und da hat eben der David Jacobs, der ja schon andere Bücher geschrieben hat, auch wo er über Entführung und die Gefahr, die uns droht, da geschrieben hat. Denn wir müssen ja immer überlegen, was wollen die denn? Wenn diese 60.000 verschiedenen Objekte hierher kommen und wenn jeden Monat hier hunderte von diesen Objekten in unserem Luftraum sind, die haben doch was vor. Man kann doch nicht sagen, die kommen hier, weil sie sich das schöne Wolkenbild ansehen können. Das
ist also seit 70 Jahren.
Ja, ja, und das da ist doch was im Gange. Und was da im Gange ist, das hat der David Jacobs auf den Punkt gebracht, in dem Buch, was er 2015 geschrieben hat, Walking Among Us, das ist jetzt auch in Deutsch erschienen, heißt Alien Hybriden, sie sind mitten unter uns, der Plan der Außerirdischen, die Menschheit zu unterwerfen. Klingt ganz schlimm. Und er selber, also der David Jacobs, der nun viel Erfahrung hat mit der Analyse von den Geschichten Entführter, der hat gesagt, ihm passt es eigentlich nicht, darüber zu sprechen, denn er selber findet das so absurd, was da kommt. Aber als Wissenschaftler bleibt ihm nichts anderes übrig, als das, was er für die Wahrheit hält, vorzulegen. Aber er weiß ganz genau, das kann kaum jemand glauben. Aber je eher man es glaubt, umso eher können wir uns noch wehren gegen die ganze Geschichte. Denn also er ist der Meinung, dass dieses Züchtungsprogramm, dass man die Hybriden, die jetzt schon erwachsen in einer nächsten Generation so aussehen wie Menschen, aber eine mentale Fähigkeit haben, also die von Uri Geller um vieles übersteigt, dass die langsam bei uns sich einschleusen. Und das ist bloß nicht eine Theorie, sondern das holt er raus. Er sagt, aber ich selber möchte es gar nicht sagen, sonst heißt es, wenn ich sowas ernst nehme, dann lachen die mich aus. Die Skeptiker, die sowieso gar nicht glauben, dass es das Phänomen UFOs gibt und dass und kein Mensch oder kein Außerirdischer hat überhaupt irgendeine Absicht hier und das gibt's alles gar nicht und am besten man guckt gar nicht hin. Die würden ihn ja dann kaputt machen und so ist es ja dann auch. Skeptiker haben ja auch furchtbar gegen ihn gewettert, das wusste er alles. Bevor er dieses Buch geschrieben hatte, habe ich einen Vortrag gesehen im Internet. Da war er sehr viel ängstlicher. Er sagte wirklich, ich bin ganz ängstlicher Wissenschaftler geworden. Denn wenn ich das hier ausplaudere, könnte mir was bevorstehen, was den Entführten, die zu ihm gekommen sind und auch dann sich ihm gegenüber geäußert hatten und erzählt haben, was sie erlebt haben, die sind bedroht worden, ihre Kinder sind bedroht worden, er selber auch und hat gesagt, also er hat einiges, was er nicht veröffentlichen wird, seinem Rechtsanwalt übergeben und wenn ihm was passieren sollte, soll das auf jeden Fall veröffentlicht werden. Deswegen hält er sich vielleicht noch eine Weile. Aber was der schildert, das ist so verrückt wie ein Science-Fiction-Film, aber es ist so glaubwürdig, wenn man alle diese Einzelheiten zusammenzählt, dass man sagt, ja, darauf ist ja eigentlich noch gar keiner gekommen. Wir dachten ja immer, aha, jetzt kommen die Außerirdischen, die werden dann Kontakt mit Menschen aufnehmen, am besten irgendwie im Weißen Haus dann landen und in Washington und dann werden sie uns weiterhelfen in der Entwicklung und gegen Krankheiten, was können die sicher auch irgendwas tun. Oder die andere Idee war, und die ist ja weit in Hollywood dann auch ausgemalt worden in den Filmen. Sie kommen und bekämpfen uns und da wollen sie die Menschheit ausrotten. Es ist beides nichts. Sie wollen mit uns nichts zu tun haben und sie wollen eigentlich auch nicht, dass wir mitkriegen, dass es sie gibt. In der Zwischenzeit brauchen sie sich gar nicht zu bemühen, denn jetzt haben sie festgestellt, die Menschen glauben sowieso nicht an das UFO-Phänomen, an das Entführungsphänomen auch nicht. Das braucht man schon gar nicht groß geheim zu halten. Und den meisten kann man auch eine Gedächtnissperre einpflanzen. So, und jetzt schildert der, was die allerdings nur an 14 Fällen, die hat er aber rausgesucht, aus einer Menge anderer, also er hat mehrere dieser gleichlautenden Fälle, wo die nächste Generation, nicht mehr die Hybriden, die Kreuzung zwischen Mensch und Außerirdischen, gesehen wurde, sondern der nennt die Hybrids, also die halb Mensch, halb Außerirdischen, die jetzt wieder mit Menschen gekreuzt wurden und jetzt sehr viel menschenähnlicher aussehen, fast so wie Menschen, aber gar nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen. Und das ist recht interessant, also zu lesen, was jemand, der nicht als Baby, sondern so als heranwachsender Jugendlicher aus einer Gesellschaft kommt, die ein globales Bewusstsein hat. Das heißt, die denken alle dasselbe, können sich deswegen mit Telepathie unterhalten, aber sie sind keine Individuen. Wie die sich nun in unserer Gesellschaft hier einfinden sollen, das muss ihnen natürlich beigebracht werden. Die wissen nicht, was Musik ist, die zeichnen nichts, die lesen nicht, die drucken nichts, weil sie alles, was die anderen schon wissen, sofort übernehmen können. Wie so ein Rechner, der sich dann bloß anschließt mit seinem Speicher an andere Rechner und übernimmt dann gleich, was der andere Rechner schon kennt. Und das dann potenziert, sodass das alle anderen Rechner dann eben das gleiche den gleichen Speicher haben oder auf den gleichen Speicher zurückgreifen können. So ähnlich ist das hier auch. Die haben keine individuelle Freiheit. Und das nun schildert der an den einzelnen Fällen. Und weil der diese einzelnen Fälle so gut darstellt, was denn die Leute sagen, wozu wir dies und jenes brauchen, wozu ist denn Geld da? Und sie gehen manchmal in Läden rein und holen sich dann bloß raus, was sie wollen. Und die Verkäufer sagen, ja, gut, es soll ihnen gefallen, aber er bezahlt nicht. Ja, weil er denen das einfach sagt, er muss nicht bezahlen. Das kriegen die mental einfach so rein. Das heißt, sie sind nicht bloß Hypnotiseure, sondern eigentlich mehr Magier. Die können also die Menschen, die ihnen helfen und die sie hier in die Gesellschaft einführen, das sind auch wieder die Entführten, die da aufpassen und sie dann lenken müssen, also auch gegen ihren Willen. Man muss sich so immer da Beispiele, die er auch nennt, vor Augen führen. Eine Frau wird im Regen und in der Kälte nach draußen gestellt. Ein Hypnotiseur, der sowas machen würde, der würde dieser Dame einpflanzen. Es ist heller Sonnenschein, ist alles trocken und du fühlst dich ganz wohl. Das ist Hypnose. Während die hier aber, also die von den Hybriden beeinflussten Menschen, so in magische Abhängigkeit gebracht werden, dass sie nicht können, nicht rein wollen. Sie wissen, es regnet, sie frieren, es ist kalt, sie stehen da schon eine Stunde und wollen rein, geht aber nicht. Und zwar irgendeine Macht, die aber anders ist wie eine Hypnose. Ganz bei Bewusstsein wissen sie, sie können nicht. Das ist so der Unterschied. Und wenn das nun so weitergeht und sie schildern alle möglichen Merkwürdigkeiten, das ist ja auch komisch, wenn jemand mit einer anderen Bewusstseinsstruktur, also mit dem globalen Bewusstsein auf Individuen kommt, dann weiß er gar nicht, was los ist und wie er sich da benehmen muss. Die müssen Autofahren lernen, die müssen einkaufen lernen, die müssen das Wohnen lernen, die müssen sich überhaupt erstmal anpassen an die Gesellschaft. Sie wissen nicht, wann man lacht. Also in die Einzelheiten will ich jetzt hier nicht gehen, aber das ist viel ernster, als man so denkt, wenn es nämlich stimmt. Und er sagt, es tut mir leid, David Jacobs, ich habe keine andere Interpretation als die, dass die sich in die Gesellschaft einschleichen. Und zwar mehrere Generationen lang. Aber dann ist die Frage, und dann, was wollen die dann? Und da sagt er, ich weiß es nicht. Und das finde ich gut, dass er nicht dann eine Erklärung gibt, sondern dass er auch die Achseln zuckt, sagt, ich weiß das doch auch nicht.
Jetzt gibt es da mehrere Fragen. Also dieses Phänomen, von dem wir hier sprechen, ist ja relativ jung. Also das heißt, das ging wirklich erst so vor 60, 70 Jahren los. Lustigerweise zu einer ähnlichen Zeit, als wir tatsächlich die ersten Atombomben zündeten. Ja, ja, ne, in der Zeit.
Das war wie so ein Blitz, der wahrgenommen wurde.
Okay, das ist die Theorie.
Ja.
Aber woher will man jetzt wissen, dass diese Erlebnisse induziert werden von außerirdischen Wesen oder woher will man wissen, dass diese Wesen, wenn sie jetzt also tatsächlich so existieren, und es lasse jetzt alles mal dahingestellt, dass die von einem anderen Sternsystem kommen? Die könnten doch genauso gut.
Auf der Erde nicht. Also die können dann höchstens noch sagen, die kommen aus der Zukunft. Aber dazu sehen also die Mantings da, die Gottesanbeterin, doch ein bisschen zu albern aus.
Aber Moment, wenn die uns komplett manipulieren können und uns als mögliche Glauben machen könnten, dann hätten die doch seit Jahrtausenden unter uns leben können, ohne dass wir es merken.
Könnte auch, ja. Nur, und das ist jetzt geht das natürlich in die Spekulation rein, die sehen ja zunächst mal, dass die Menschen irgendwas haben, was eine bestimmte Intelligenz erfordert, nämlich die Kernenergie freizusetzen durch den Blitz. Und dann sind sie der Meinung, jeder ist genauso intelligent wie der Kernforscher, der sowas kann. Weil sie ja gar nicht das Konzept der individuellen Gesellschaft kennen. Und waren da wahrscheinlich erstmal erstaunt, dass man da so irgendwelche Bauern holte, die gar nicht so helle waren. Aber sie dachten, jetzt ist die Zeit, dass man wahrscheinlich sich mit denen hier kreuzen kann. Das ist also mehr jetzt hier eine Spekulation von dem David Jacobs, der ja auch sagt, wahrscheinlich wird es im Universum, es wimmelt ja von Leben, beziehungsweise von Planeten, erdähnlichen Planeten. Das ist eine Sache, da kann man ja auch noch mal kurz einen Abstecher machen gleich. Also das könnte so sein, dass von einem Planeten, der etwas höher in der mentalen Macht schon ist, ein anderer Planet übernommen wird. So das denkt der Jacobs, weiß aber, glaubt, dass das natürlich Spekulation ist, dass vielleicht die Gottesanbeterin, also die Insektoiden, die höchste Kraft haben, aber überhaupt keine Moral kennen und keine Ethik. Und keine,
da kommen wir noch in Babylon 5 vor.
Ja, also dass die zunächst mal die Reptiloiden als Arbeiter übernommen haben, also einen Planeten, und dann so von einem Planeten zum nächsten gehen. Es ist ja dann eine leichte Sache, wenn man weiß und wenn man es kann, dann ist es ja auch nicht viel anders als bei den Conquistadoren mit den Schiffen dann andere Erdteile zu erobern. Als nächstes die Grauen, also die kleinen Grauen kommen, und dann wird versucht hier sich da so irgendwie in die menschliche Gesellschaft einzuschleichen. Aber wenn es stimmen sollte, ist doch das fantastisch klug. Kein Mensch merkt es richtig. Man darf auch darüber nicht laut erzählen. Erstens, weil die vielleicht das so mitkriegen würden und unterbinden würden, weil sie uns mental völlig überlegen sind und kontrollieren können. Aber wenn das jetzt geglaubt wird, wenn man öffentlich darüber redet, das schütze ich nämlich selbst, dass man sagt, nee, das kann es nicht geben und es soll es auch nicht geben, dann gibt es nämlich ganzes Chaos, weil die Leute, die es ernst nehmen, beim Nachbarn vermuten, dass er ein Außerirdischer ist, nämlich ein Hybrid ist, und dann geht alles drunter und drüber. Also da geht die Gesellschaft hier auch kaputt. Nein, also im besten Fall wird so sein, wie es wahrscheinlich ist. Wir sehen diese Objekte immer wieder. Diese UFOs verstehen da gar nichts. Und am besten, wenn man nichts versteht, dann sagt man, dann gibt's das alles nicht. Damit fährt man wahrscheinlich noch lange Zeit am besten. Und diese Hybrids, die wie Menschen aussehen, bloß sehr viel höhere mentale Kräfte haben als wir, schleichen sich so ein und wir kriegen es eigentlich nicht mit. Und der David Jacobs sagt, wenn die Wissenschaft das nicht ernst nimmt und verfolgt, was hier passiert, dann kann man überhaupt nichts machen. Und er glaubt, dass es schon zu spät ist. Naja, wenn man nach draußen geht, an den Himmel guckt und kein UFO sieht, sagt man, na, war zu spät. So schlimm wird es schon nicht kommen.
Na gut, aber jetzt trotzdem, was ich meine, ich kann das alles nur so stehen lassen, weil was weiß ich schon. Aber wenn wir jetzt davon, und David Jacobs redet da ja von Wesen, die wirklich komplette Kontrolle über Menschen übernehmen können. Und das sind noch dazu die Abkömmlinge von denen, also die Originale. Und haben wahrscheinlich noch viel größere Fähigkeiten. Und aber warum?
Ja, das kann ich ja eben nochmal, das habe ich in diesem Buch, da Ergebnisse 40 Jahren UFO-Forschung, da habe ich drei Fälle gebracht. Nämlich von Ted Owens. Der sagte, er hat diese Kräfte, nämlich Stürme, Wirbelstürme hin und her zu schieben auf Wunsch und Blitze da einschlagen zu lassen, wo er wollte. Also da gibt es alte Stadt, die Erklärung von Bürgermeistern in diesem Buch von einem Parapsychologen, also einem ganz Bekannten, der über ihn geschrieben hat. Der sagte, da seien ihm so wie große Heuschrecken die begegnet im UFO und von denen hätte er diese Kräfte und dann hat er das so gemalt und es war zu einer Zeit, so in den 70er, 80er Jahren, Anfang 80er, da habe ich gedacht, jetzt spinnt. Als ich den selber kennengelernt habe in London, hat er mir gezeigt, hier hinten am Hals, da habe ich so eine Beule, da habe ich Implantate, ja, jetzt weiß ich, es gibt's. Und ich kenne ja selber Leute und habe über die Arme mit Implantaten selber schon gestrichen und sowas gibt es eben auch. Aber damals haben wir den nicht so für voll genommen. Jetzt wissen wir eben, der hat es davon gekriegt. Der Geller hat nie Graue gesehen oder menschenähnliche. Wahrscheinlich sind es auch die. Also die zeigen sich nicht, aber oder kaum, beim Ted Owens schon. Aber die haben die meiste Kraft und die geben auch, die suchen sich Leute aus, denen sie mal die ganz mächtigen Kräfte geben. Also wie bei Ted Owens, das war ja, da haben sie mal gesagt, er hat die Kräfte wie der alte Moses gekriegt.
Aber könnte es nicht sein, dass wir es hier mit ganz normalen, mit Menschen zu tun haben, die eben einfach, es ist jetzt einfach eine Theorie von mir natürlich, die einfach nur extreme, von mir aus sagen wir magische oder suggestive Fähigkeiten haben und uns glauben machen, dass es eine Gottesanbeterin ist, eine riesige oder ein Grey oder ein Reptiloide, aber die uns das einfach vorgaukeln, um das Ganze hinter einem riesigen Wirrwarr zu verbergen.
Ja, das hofft man ja, aber sie müssen es bloß lesen, sie müssen bloß die Sachen lesen, dann da verfliegt ihnen also gleich solch Einwand sofort. Das wäre alles zu fein und zu schön. Man muss in der ganzen UFO-Forschung muss man lesen, immer wieder. Ja. Allein erstmal diese Objekte, die es gibt. Und das ist das Schlimme, dass wir nicht genug Sprachen verstehen. Also deswegen sind wir bloß auf die englische Welt angewiesen. Tasmanien und Australien und Kanada. Aber England und USA natürlich. Aber in Brasilien, wo es so viele seltsame Sachen gibt, das könnte ja alles die Sachen bestätigen. Aber da komme ich nicht ran, weil ich die Sprache nicht verstehe. Ja, ja. Und genauso ist es mit den Entführungserlebnissen. Der Ballard hat mal ein Buch geschrieben, nachdem er 300 solcher Erlebnisse analysiert hatte. Aber da muss man noch mehr machen und noch mehr, aber ohne Geld und Zeit. Und wie gesagt, also dass man die Sprache nicht kennt, der anderen Nationen, da geht das nicht.
Aber ich meine, jemand.
So diese einfachen Erklärungen, die hauen leider nicht hin. Schön wär's.
Jemand schreibt da im Chat, und das ist natürlich eine berechtigte Frage, das könnte ja bedeuten, dass unsere gegenwärtigen Weltenlenker unterwandert sind, würde einiges erklären, Moment, jetzt ist es weggerutscht, würde einiges erklären, gerade das mit den Fehlern, mit der fehlenden Moral etc. Ja. Ich meine, das Ganze ist natürlich eine Anleitung für eine Paranoia. Ich habe das ja schon in der letzten Sendung auch gesagt.
Das wissen wir ja eben. Das ist ja das die Krux, dass man nicht weiß, darf man sowas sagen? Und wenn, je mehr man Berichte bekommt, die das alles bestätigen, umso schwieriger wird es, die Panik zu vermeiden. Also ist es am besten so, ein paar Leuten anzusprechen. Das sagt nämlich auch der Jacobs. Eigentlich sollten bloß ein paar Weltenlenker, der Papst oder die mit der Lenkung der Massen eben sich auskennen, sollten davon wissen. Aber die müssen ja erstmal überzeugt werden, weil sie keine Zeit haben. Sie müssen ja zu Wahlveranstaltungen gehen und so weiter. Aber eigentlich müssten es die verantwortlich sind für die Menschheit, mitkriegen. Und denen müsste man das alles und alle Beweise geben. Gibt man es den Normalen, dann drehen die durch. Dann gibt es Chaos. Das ist ja das Problem, das sieht der hier auch. Er sagte, ich manche Sachen, die bringt er ja gar nicht. Und in diesem im Vortrag, den er da gehalten hatte, da hat er also viel mehr Ängste gehabt und da ist er eben hier in diesem Buch gar nicht drauf eingegangen. Da schildert er bloß, dass einer von diesen Hubritz sagte, warum hast du zu dem Entführten, warum hast du denn deinen Arm so im Gips verbannt, was ist denn das? Ja, da musste ich hingehen, weil meine Hand gestern gebrochen wurde von diesem anderen, ach so, von dem Kontrolleur, der aufpasst, dass nichts rauskommt, weil ich nämlich hier dem David Jacobs von ein paar Sachen erzählt habe. Okay. Und so, ach so, und das ist das Einzige, wo er mal erzählt hat, dass denen auch was passieren kann. Im Vortrag war er viel offener. Ich bin gespannt, ob der überhaupt noch mal ein Buch schreibt. Und wenn, dann sieht es sehr komisch aus. Und er wird ja angegriffen. Vor allen Dingen natürlich von Leuten, die gar keine Ahnung haben und gar nicht sich damit beschäftigen. Ja. Von vornherein weiß man ja, dass das gar nicht geben kann. Und jetzt sind wir eigentlich dabei bei der Theorie, dass das nämlich sehr wohl möglich wäre. Sollte man auch mal drüber reden. Man sollte jetzt erstmal wieder darüber reden, was wir nach diesem mit 13 Physikern, darunter 5 Professoren, uns ausgedacht haben. Und zwar ausgedacht und nicht wissenschaftlich erarbeitet, dann muss man viel mehr Zeit aufbringen, sondern wir haben gesagt, nehmen wir es doch mal spielerisch ernst, dass es dieses Phänomen gibt. Und dann probieren wir mal. Das ist noch nicht Wissenschaft, das ist schon vorwissenschaftlich. Und dann gucken wir mal, ob es Theorien gibt, die sowas erklären könnten. Und da sind wir eben da auf diese Heimsche Theorie gekommen, mit der man wenigstens verstehen kann, warum um diese UFOs so eine Art mediumistisches Feld existiert. Warum es dann zu Spukfällen kommt. Das ist ja auch erstmal das Wichtigste, dass nicht viele Leute wie Kiel sagen, das ist eine Art von Spuk eben und die UFOs selber, diese Geräte, mit denen da Leute kommen, das ist auch nichts, das ist was Paranormales. Das, weil sie das nicht richtig verstehen. Denn nach dieser Theorie gibt es eine Ausstrahlung von Gravitationswellen, das ist also wenn Aktivitätenströme aus höheren Dimensionen, da muss man dann auch wieder drauf eingehen, das haben wir in den Büchern gemacht, wenn die in den Raum kommen, dann wirken die anders als elektromagnetische Strahlung. Elektromagnetische Strahlung, wenn die hier eine Wechselwirkung mit der Umgebung anstellt, dann erfolgt das mit Entropie. Und Entropie ist ein Maß der Unordnung. Und bei den Gravitationswellen ist es genau umgekehrt. Wenn die mit etwas wechselwirken, dann geht das mit negativer Entropie. Das heißt, irgendetwas sollte sich organisieren, weil das Ganze eine Wirkung der fünften Koordinate ist, muss dazu die Zielrichtung kommen. Also die Möglichkeit kommt von der fünften Dimension in dieser Theorie und die sechste ist sowas wie eine teleologische Koordinate, also etwas als das Ziel, woraufhin sich die Organisation in der Zeit entwickeln soll. Und wenn es das nicht gibt, dann passiert gar nichts. Die beiden müssen immer zusammenwirken. Und wenn es kein Ziel für eine Organisation gibt, dann ist die Potenz da, eine Organisationspotenz, aber es
rauscht nur.
Bewirkt noch nichts. Zum Beispiel hier wieder auf UFOs angewandt, zwei Sheriffs fahren zum Krankenhaus, weil der eine vom Alligator in den Arm gebissen wurde und das also ganz blutig und noch zerfleischt. Dann fliegt der niedrig ein Teller unbekannter Art und Herkunft über den Wagen. Und plötzlich merkt er, das zieht sich ja alles zusammen, da hat sich eine Haut gebildet, wir brauchen ja gar nicht mehr zum Hospital, das heilt ja schon von selbst. Das heißt, sein Wunsch um Heilung und dieses mediumistische Feld, sage ich jetzt einfach mal, also das, was dieses Organisationspotenzial mitträgt, das wirkt dann so, dass da wirklich etwas Physikalisches passiert. Nicht die Insassen haben das gemacht, die haben da ja nicht mitgekriegt, dass da ein Verletzter unten flog, sondern das war das Feld. Und diese Felder sind es offensichtlich, die dann auch zu Spuk führen. Ich habe ja gesagt, zu 95% haben Leute, die so ein Objekt ganz in der Nähe gesehen haben, dann eben Spuk in ihren Wohnungen gehabt. Naja, und wir haben ja vorhin so ein paar Orte genannt, hier die Hotspots, da passiert das auch. In Knittelfeld genauso wie in Hohenpeißenberg. Das ist so. Und ist nicht von den Menschen hervorgerufen. Und das UFO-Phänomen ist auch was Paranormales. Nein, das wird mitgeführt von diesen Objekten. So unsere Theorie. Und damit kann man das auch ein bisschen besser verstehen, was da abläuft. Allein das an Bord holen in einem Lichtstrahl, wir sagen da immer Lichtstrahl dazu, ist natürlich kein Lichtstrahl, sondern das ist offensichtlich Gravitationswellen beziehungsweise Aktivitätenströme, die hier zu einer Wirkung kommen. Na, was ist denn jetzt?
Jetzt haben wir einen Anrufer, aber ich werde ihn bitten, ein bisschen zu warten noch.
Ja. Bitte führen Sie. Also ich will bloß den Satz zu Ende machen. Ja, das ist schwierig, wenn man so eine Argumentationskette den Faden verliert. Jetzt habe ich es wieder. Es sind offensichtlich diese Gravitationsstrahlen, die, wenn sie mit Materie in Wechselwirkung treten, Licht aussenden und dann leuchtet es natürlich auch. Aber das Wesentliche ist nicht Licht, das Leute an Bord zieht, sondern das ist diese paranormale Wirkung, also die möglich ist, wenn nämlich diese Gravitationswellen die quantenmechanischen Wahrscheinlichkeiten verschieben, und zwar so verschieben, dass ganz was Ungewöhnliches passiert. Also das muss man so ganz kurz ausgedrückt für manche Physiker, die es vielleicht verstehen, aber ich kann es ja nicht jetzt wegen der Zeit weiter ausdrücken. Darüber haben wir aber viel geschrieben
auch. Ja, wir hatten ja auch schon Sendungen über Burkhard Heim und vor allem über das UFO-Thema und Burkhard Heim. Das haben wir schon sehr ausführlich über diese Dinge gesprochen. So, Anrufer, was wäre deine Frage?
Vorweg, verstehen Sie mich?
Ja, gut.
Okay. Erstmal schöne Grüße nach Österreich. Schöne Grüße nach Österreich. Dann wollte ich den Herrn Ludwiger mal für seine Arbeit loben.
Ja, du musst bitte deinen Player ausschalten, sonst bist du völlig verwirrt. Du hörst dich sonst mit einem Delay. Schalt den Player aus und stell einfach schnell deine Frage, bitte.
So, ich hoffe, dass es jetzt besser ist.
Ja.
Ja. Ich hätte ganz viele Fragen. Ich versuche mich mal auf ein oder zwei zu beschränken. Ich wollte Sie fragen, was Sie von der Arbeit von Jacques Vallée halten und von dem verstorbenen Johannes Fieback. Das wäre erstmal eine Frage. Dann habe ich noch eine Frage, ob Sie mit dem Begriff Breakaway Civilization was anfangen können. Das wären erstmal so meine Fragen.
Okay, danke.
Oder, Jacques Vallée kenne ich ja persönlich ganz gut und ich mag seine Bücher sehr. Er hat bloß eine eigenartige Art, ein bisschen zu arrogant und ist etwas im persönlichen Verkehr unangenehm. Also mehr will man dazu nicht sagen, aber sonst hat er sehr gut gearbeitet, ja. Und wer war der Zweite?
Fieback.
War der Fieback, ja. Dessen Bücher kenne ich. Ich glaube, persönlich habe ich ihn nicht getroffen. Aber ich finde seine Arbeiten sehr gut. Die Frage ist natürlich immer, wenn er Hypnosen macht, dann, er muss dann natürlich immer die richtigen Leute mit ranholen. Ich glaube, den Dr. Zöllner hat er mit der, als Kapazität dabei gehabt. Aber es war schon wichtig, dass er das untersucht hat hier in Deutschland.
Und die andere Frage war Breakaway Civilization.
Nein, the Breakaway Civilization, weiß ich nicht, was das soll.
Da geht es, glaube ich, um so eine Art Theorie, also eine Theorie, dass es eine parallele Zivilisation gibt, die mit Advanced Technologies operiert und die offenbar auch mit diesen, nennen wir es jetzt eben, Außerirdischen interagiert und mit denen quasi kollaboriert. Also kurz.
Nö, irgendwas kann ich nicht dazu sagen.
Okay. Anrufer, noch irgendeine andere Frage?
Nee, ich belasse es mal dabei. Ich bedanke mich bei Ihnen und hoffe, dass da noch weitere gute Sendungen kommen. Vielen Dank.
Okay, danke. Gut, ja, also wie gesagt, diese Breakaway Civilization ist also Richard Dolan beschäftigt sich da in letzter Zeit sehr viel damit.
So, ja, Dolan, der hat ja auch gute Bücher geschrieben, aber ich mag immer nicht Leute, die erzählen, dass wir schon längst die Gravitationsantriebe kennen und in den 50er Jahren schon auf dem Mars waren. Das hat er mal erzählt und das, da war ich sehr enttäuscht von ihm. Wie überhaupt manche Leute, wie zum Beispiel der Stephen Greer, der Arzt, Disclosure Project in die Wege geleitet hat, aber selber dann doch mit der ganzen UFO-Geschichte so Geld macht, dass mir das nicht passt. Und ich war im April ja in Los Angeles und habe mir da einen Dokumentarfilm angesehen. Ich habe schon geahnt, was kommt. Und wenn dann jemand Adolf Hitler zeigt in diesem Film und seine Offiziere von der fliegenden Untertasse, ja, dann kann er doch keinen seriösen Mann überzeugen. Dann erzählt er, dass im 1954 die Amerikaner schon Gravitationsantriebe hatten. Na, dann entwickelt man doch keine Mondrakete. Und dann sagt er, es gibt also eine schwarze, ganz, ganz böse Regierung, die wohl 5 Milliarden Menschen umbringen. Und da hört es so auf, dass er seriös ist. Und dann der I-Punkt ist ja, dass er alle 14 Tage 30 Leute sammelt und dann führt er ihn vor ein paar UFOs am Horizont und das ist, wie man auf den Videos sieht, ist das Leuchtmunition, die exakt 30 Minuten leuchtet, vom Wind abgetrieben wird, die wir genau kennen. Und dann kriegen die Leute dann eigenartige Empfindungen, dass sie, weil sie mit den Außerirdischen in Kontakt sind. Nee, also das sind so diese Schwierigkeiten, die wir haben, dass wir selber dann nicht ernst genommen werden, weil wir uns auch mit dieser Thematik beschäftigen. Keiner guckt nach den Methoden, mit denen wir da rangehen, sondern der Yogeshwar hat das mal im Fernsehen zu mir gesagt, Sie sind ein unseriöser Wissenschaftler, weil ich mich mit dem Thema beschäftige. Nicht, weil ich irgendwelche nicht wissenschaftlichen Methoden anwende. Wir richten uns nach den wissenschaftlichen Methoden, die wenn man, aber dass so ein Mann sowas sagen darf vor aller Öffentlichkeit und mich da beinahe dann kaputt macht in der Firma. Ich war ja damals noch in einer Raumfahrtfirma tätig. Das ist schon toll. Ich habe sie dann gesagt, wissen Sie, dass sie mich beleidigt haben, dass ich sie verklagen könnte. So, ja, was meinen Sie? Die ARD, die hat so großes juristisches Potenzial, da kommen Sie gar nicht gegen an. Naja, schön. Ja.
Ja. Das, was mich bei diesem Film, Sie meinen den letzten Stephen Greer-Film, ich glaube, es heißt Unacknowledged oder so?
Ja, das ist dieser. Ich habe dann gesprochen noch mit dem Leiter von MUFON, und haben mir gesagt, unbedingt muss er den Hitler da rausnehmen. Das haben sie dann wohl auch gemacht, denn Der ist ja jetzt, sei ja jetzt nicht mehr drin, wurde mir erzählt.
Ja, ich weiß nicht, bei mir war er noch drin, aber was mich besonders schockiert hat, war, dass Richard Doty vorkommt.
Ja, ja.
Also das hat mich völlig...
Ja, da kommen so verschiedene Albernheiten drin vor.
Na, ich meine, wie kann man so einen Menschen, der also wirklich damals den armen Bennett, hieß er, glaube ich, oder Bendewitz, fast in den Wahnsinn getrieben hat und so weiter und so fort, und der einfach lügt wie gedruckt. Ich meine, wie kann man denn überhaupt...
Ja, und das, da sieht man mal, man darf nicht allen trauen. Also auch dem, auch wenn er da das Disclosure Project
und das war ja gut
in die Wege leitet. Ja, das ist ja das Schwierige, nicht, dass manche Leute wirklich was leisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite Betrüger sind. Oder Lügner wenigstens. Naja.
Also, falls jetzt noch jemand reinskypen möchte, wir werden das schauen, dass wir das Interview wirklich bei 3 Stunden beenden. Bitte jetzt gleich oder eben nicht, falls es noch Fragen gibt. Ich habe da jetzt schon, natürlich, ich habe jetzt noch 4.000 Fragen, ich bin wieder natürlich zu nur einem Drittel gekommen, was ich mir da aufgeschrieben habe, aber ist ja völlig egal. Jetzt... Aus Ihrer, also Sie haben David Jacobs, der eigentlich Historiker ist, sehr oft jetzt auch zitiert. David Jacobs hat aber die historische Komponente von dem Phänomen eher weniger beachtet, aber okay, Sie sagen, das ging ohnehin erst.
Also in den 4 Büchern, die er geschrieben hat, die auch alle in Deutsch sind, der geht doch da ganz gründlich vor, denke ich.
Okay.
Also gerade in dem ersten, wie hieß das denn? Controversy oder so ähnlich. Ich kann es jetzt absehen, ich hab's nicht auswendig.
Aber was hat Sie denn aus Ihrer eigenen Forschung oder aus den Fällen, die Sie bearbeitet haben, die Sie also persönlich kennen, was hat Sie denn da in diese Richtung gebracht? Weil so wie ich Sie einschätze, Sie glauben den Jacobs jetzt sicher das einmal von vornherein nicht, sondern außer, wenn Sie da eben selbst auch sich überzeugen konnten. Und was hat Sie da überzeugt?
Also überzeugt, dass das Phänomen erstmal existiert,
ja.
Dann, dass die natürlich eine Absicht haben. Und das eigentlich die logischste Absicht, die ist, die der David Jacobs beschreibt. Darüber werde ich aber nicht schreiben, sondern ich werde mich bloß anschließen und werde sagen, ja, das wird wohl so sein. Dazu ist es nämlich viel zu vernünftig. Und alle Beweise, die er anführt, die passen da nahtlos rein und anders kann ich es mir nicht verstehen, weswegen die Burschen hier immer kommen, dann sind sie ein bisschen da, dann hauen sie wieder ab. Und die Entführung ist nicht bloß ein medizinisches Untersuchen, dazu ist es einfach zu häufig und ich glaube auch, dass die meisten eben nicht krank sind. Man hat, glaube ich, überhaupt keinen gefunden, der mental irgendwie derangiert war. Aber was ich als Wissenschaftler herausfinde, das ist, dass ich was lernen will von diesen Objekten, nämlich, dass es die Möglichkeit gibt, eben die Schwerkraft irgendwann mal aufzuheben und dass man die Raumfahrt, ich komme ja aus der Raumfahrtindustrie und mein Vater hat ja noch mit Obert und Werner von Braun in Berlin-Reinickendorf gearbeitet. Wir kennen uns also aus in der Raumfahrt und ich habe ja auch in der Startmannschaft da in Australien die Europarakete mit abgeschossen, dass es möglich ist, eine andere Art von Bewegung in der Welt zu haben. Im Sechsdimensionalen gibt es nämlich so eine Raumversetzung, kein Bewegen durch den Raum mit Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit und tausendfache reicht ja alles nicht aus, um andere Galaxien zu erreichen in vernünftiger Zeit, sondern das muss instantan, also augenblicklich erfolgen und im Sechsdimensionalen geht das. Wenn man in der Lage ist, vom Raum ein Objekt in diese Transbereiche X5 und X6, X bedeutet hier eine Raumdimension, eine Dimension, keine Raumdimension, sondern Wertevorrat imaginärer Art. Also wenn man da reingerät, gibt es weder Entfernung noch Geschwindigkeit noch Zeit. Das heißt, Zeitreisen und Raumversetzung müssten instantan gehen und zwar immer über eine Strukturresonanz. Und das ist das Neue. Und da muss man hin. Und das ist nun nicht bloß so hergesagt, so könnte es sein und das ist eine Theorie, sondern wir kennen aus der Parapsychologie das Phänomen der Apporte. Und da Das ist etwas, da habe ich mit Genner gesprochen, der sagte auch, das ist das Phänomen, was er am wichtigsten empfindet überhaupt, nämlich, dass Sachen aus plötzlich erscheinen, aus dem Nichts, und dann wieder ins Verschwinden. Beispielsweise ist die Hasselblatt-Kamera aus New York plötzlich in Tel Aviv auf seinem Bett gelegen und so, und solche Sachen. Oder die Schlipsnadel, die der dieser Raumfahrer Ed Mitchell, wie alle anderen bekommen haben, die 16 Mondfahrer, die hat er verloren gehabt, irgendwo an der Küste, da in Florida. Und der Geller, in der Anwesenheit von Geller, taucht die wieder auf. Also solche Sachen bedeuten ja, es gibt eine Versetzung vom Raum, das, was nicht mit Bewegung im Raum zusammenhängt. Und deswegen muss man dieses Phänomen der Apporte, darüber haben wir jetzt gerade mit Dr. Nahm und ich im Journal of Scientific Exploration im Januar oder in der Februar-Ausgabe, also ja, egal, 2017 einen Bericht geschrieben. Die Theorie, die war aber für die Physiker, vier Physiker haben das gegengelesen, war so abstrus zunächst mal oder so abstrakt, und sagt, da müsst ihr einen eigenen Artikel schreiben. Jetzt haben wir erstmal das, was ich erlebt habe mit diesen Sachen, geschrieben und die Theorie zurückgehalten. Dabei wäre das Interessantere gewesen, denn über Apportphänomene kommt man direkt zur Raumversetzung dieser Objekte über beliebige Entfernung, ja, nicht bloß überhöht. Und das müssen Astronomen erstmal zur Kenntnis nehmen, die von vornherein sagen, Entfernungen sind so groß, ja, das kenne ich doch. Aber ja, das darf ja auch kein Fliegen durch den Raum sein, nicht?
Das wäre dann Raumfahrt, so wie sie eben sein soll. Wir haben jetzt noch einen weiteren Hörer, der über Skype reinkommt. Hallo,
ja,
bitte stell deine Frage.
Ja, einen schönen Abend aus Wien.
Ja, ja, hallo.
Ich bin der voriges Mal schon eine Frage gestellt hat.
Und WDB.
Bitte?
WDB, glaube ich, dein Chatname, oder? Egal.
Bohem ist der Chatname. Ich bin der vorhin gesagt hat, dass er auch diese Scoop-Marks am Rücken.
Genau. Okay.
Genau, aber ich die Bilder mittlerweile durchgeschickt, falls das irgendwann für den Herrn Ludwiger von Interesse wäre. Das war 2009, dass die am Rücken erschienen sind. Die Freundin hat das damals fotografiert mit dem
Handy.
Bitte per Mail
an mich und ich schicke es dann an Herrn Ludwiger weiter.
Aber die eigentliche Frage, die ich habe, war, weil der Herr Ludwiger auch vorhin gemeint hat, dass wenn wir jetzt über die Motivation der Grays sprechen, also dieser einen Gruppe von Aliens, die Entführungen anscheinend vor sich nimmt, dass es da einen Herrn zumindest gab, der ein Entführungsopfer, der den dann versucht hat, am Hals irgendwie zu würgen und dann gemerkt hat, ja, okay, das geht nicht irgendwie, das ist irgendwie, da kommt keine Luft durch, das ist nicht was atmet, was eher der Theorie geschuldet ist, dass es sich da um Bioroboter handelt, ja. Und deswegen, ich beschäftige mich jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren damit, und die Frage wäre jetzt, was für mich zumindest rausgekommen ist, nachdem ich all die Fälle verglichen habe, ist, dass Bioroboter sein dürften, die Entführungsopfer nur deshalb entführen, weil sie ein Empfindungsvermögen in ihrer Entwicklung irgendwo eingebüßt haben. Ja, also, dass sie daran interessiert sind, warum kann der Mensch das und das empfinden, was ist Moral, was ist Ethik, wieso benimmt er sich so und so, was dann auch wieder mit den Hybriden einhergeht, dass die Hybriden den Entführungsopfern gezeigt werden und wo dann ganz genau beobachtet wird, wie reagiert diese Person darauf, wie interagiert es mit diesem Baby, es gibt ja Untersuchungen, dass wenn ein Baby eine gewisse Zeit lang ohne Liebe aufwächst und ohne jegliche Interaktion, dass die dann sterben, ja, also dass das ganz wichtig ist. Und ich glaube schon, dass das irgendwo damit zusammenhängen könnte. Da würde ich gerne wissen.
Ja, bloß Sie müssen dann wirklich alles zur Kenntnis nehmen, was den Entführten passiert ist. Das muss man einfach mal gelesen haben. Sonst kommt man in eine ganz, ganz falsche Theorie. Es sind auch nicht bloß die Grauen, die entführen. Die bereiten vor. Die Größeren machen dann die an die Geschlechtsorgane, also nehmen dann diese Manipulation vor. Und die Reptiloiden sind, wenn sie überhaupt noch was tun, auch bloß so Gehilfen. Aber die Wichtigen, die etwas sagen und denen man sich beugt, das sind die diese Gottesanbeterin, also diese Insektoiden. So schildern das alle Leute, das muss man immer lesen, sonst, wenn man bloß 2, 3 Entführungsberichte kriegt, liest, dann denkt man, aha, die machen das für sich selbst. Nee, die wollen hier was mit uns machen. Denn sonst, also ich empfehle Ihnen das Buch Walking Among Us oder hier Alien Hybriden. Und dann kann man ja immer noch sich austauschen und andere Meinung haben, aber man muss es mal gelesen haben.
Kommt man natürlich immer wieder zu der Annahme, dass die Greys quasi nur die Vorarbeiter sind und dann immer wieder 1 bis 2 Personen, die dann natürlich auch von der Körpergröße her größer sind, dann dahinter stecken, ob das jetzt diese Mantis-Aliens sind oder ob das jetzt die Nordics sind, ja. Aber das ist das, was ich bei all den Fällen immer wieder dann gesehen habe, ob es jetzt Operationen gab oder nicht, dass die interessiert sind, wie wir mit diesen Hybridwesen umgehen, ja. Also, dass sie genau
beobachten. Die haben nicht den Willen, etwas für sich zu tun, sondern die arbeiten in diesem Programm mit. Und es sieht so aus, also so perfektioniert ist das alles, dass der David Jacobs sagt, die haben da vielleicht schon auf anderen Planeten andere eben auch schon überrumpelt und übertrumpft.
Für die Einzigen sind, sondern dass das in der gesamten Galaxie, und wenn wir uns jetzt nur auf unsere Galaxie konzentrieren, das reicht auch schon, ist auch schon groß genug, dass das anderen natürlich auch passiert, auf anderen Planeten. Ja. Aber die Frage ist immer, was steckt dahinter, was ist der Antrieb? Und das wäre jetzt ein Teilaspekt gewesen, wo ich gesagt habe, ja okay, ich kann mir vorstellen...
Lesen Sie das Buch, Sie müssen das zur Kenntnis nehmen, so geht's nicht, sonst rutscht man in eine falsche Richtung. Also alles zur Kenntnis nehmen, dann nochmal mit der eigenen Türe ran. Aber ich wollte nochmal sagen, es hat sich ja etwas in der wissenschaftlich grundsätzlich gewandelt in der letzten Zeit, und zwar durch die Entdeckung von erdähnlichen Planeten. Und zwar hat im Jahre 2016, im letzten Jahr, die NASA zum ersten Mal in einem Artikel geschrieben, die Mehrheit der Astrophysiker ist heute überzeugt, dass es Leben im Universum gibt. Vor 20 Jahren durfte das noch keiner richtig sagen, dann hätte man ihn nicht ernst genommen. Jetzt geht es sogar so weit, dass man diese großen Space Telescopes, dass man dieses James Webb Teleskop in seiner Aufgabe umstrukturiert. Man hatte, als man es geplant hatte, vor ein paar Jahren gemeint, Webb Teleskop sollte die entferntesten Galaxien direkt am Ursprung, da wo also praktisch die Objekte schon mit Lichtgeschwindigkeit in der Rotverschiebung verschwinden, sollte man mit Infrarot aufnehmen. Jetzt hat man es umgeschrieben und sucht nach erdähnlichen Planeten. Da hat man in der Zwischenzeit also nicht an erdähnlichen Planeten, sondern überhaupt an Planeten ja mehr als 6.000 gefunden, und 3.000 guckt man noch, ob sich um Gasplaneten handelt oder Steinplaneten. Aber es gibt jetzt Steinplaneten, die in der habitablen Zone sich aufhalten, und da gibt es schon 20 im Moment, und das geht von Monat zu Monat immer weiter, dass man näher rankommt. Und diese Riesenteleskope, die jetzt entwickelt werden, die ESA bringt da was raus, das TESS-Teleskop, das soll 4 Wochen dann auf einen bestimmten Stern bloß gucken, um zu sehen, ob da Durchgänge sind von Planeten und so weiter. Also man sollte das doch auch mal erwähnen, dieses James-Webb-Teleskop, das hat einen Durchmesser von 6,5 Metern, während das Hubble-Teleskop bloß 2,4 hat. Also da werden wir demnächst feststellen, dass die Astronomen alle einig sind, doch es wimmelt ja so von Planeten, und dann müsste es auch irgendwo Leben geben, vielleicht auch Intelligenz, dass die vielleicht zu unserer Zeit auch gerade, jeder Planet hat ja, oder jede Sonne hat einen bestimmten Lebensdauer dann, dass die dann gerade sich so treffen mit uns, das kann man nicht sagen, aber vielleicht gibt es eine kleine Annäherung zwischen UFO-Forschung und den Astronomen, wenn sie erstmal festgestellt haben, es gibt erdähnliche Planeten. Das war vor 20 Jahren eben, als wir anfingen, als die Entführungsgeschichten dann publik wurden, ja immer noch so, dass man außerdem, die Entfernungen sind zu groß und außerdem sind die Entführungen ja totaler Quatsch. Ja.
Noch eine Frage?
An sich nicht. Also ich gebe dem Herrn von Ludwiger recht. Ja. Also vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel, es ist der Name gefallen, Fernsehprofessoren, die es jetzt hier so gibt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber der Herr hatte vor vielen, vielen Jahren die Sendung Alpha Centauri und ich hatte einmal die Gelegenheit, mich mit diesem Herrn zu unterhalten. Da hat er mir zwischen Tür und Angel quasi bestätigt, dass er jetzt nicht mehr wirklich der Meinung ist, die er damals in den 90er Jahren war, was diese ganzen Dinge betrifft, aber dass es natürlich so ist, dass das Dinge sind, die er natürlich dadurch, dass er eine große Medienpräsenz hat, die Dinge nicht wirklich so sagen kann, wie er gerne möchte. Ja.
Okay.
Also er ist absolut d'accord mit manchen Dingen und sieht die Dinge sehr wohl, die da vor sich gehen, aber er kann, ob das jetzt ums da jetzt um Geld geht oder um Prestige oder um Ansehen, da geht es ja um eine Verknüpfung von vielen Dingen, kann sich dazu nicht wirklich äußern. Ja. Aber hat seine Meinung schon dahingehend geändert, dass es ja, natürlich, klar. Ja.
Sehr interessant, okay.
Ja, also ein großer Professor und Raumfahrer hier in Deutschland, als er Professor geworden ist, in Garching mir auf die Schulter geklopft hat, sagt, machen Sie mal weiter so, aber wenn wir darüber uns äußern, dann sind wir sofort weg vom Fenster. Also, ja, Feiglinge alle.
Ja, danke, Anrufer.
Ja, gerne. Okay.
Ja, Wir kommen jetzt, glaube ich, auch ans Ende dieser Sendung. Also ich knabbere natürlich noch immer dran, dass es jetzt also wirklich so sein soll, oder dass Sie sagen, Ihrer Meinung nach ist es tatsächlich so, wie David Jacobs das darstellt, dass wir tat. Aber
machen Sie, gucken Sie sich das selber an.
Ja. Ich kenne. Das heißt, wenn wir jetzt da irgendwie zu einem Fazit kommen, dann wohin läuft das, auf was läuft das hinaus?
Also es läuft darauf hinaus, dass wir wirklich von diesen Objekten etwas lernen. Die wollen ja, dass wir am besten überhaupt nichts von ihnen wissen. Das bisschen, dass sie sich mal zeigen, meistens nicht. Und dass man dann auch, sie haben ihre eigene Agenda und was sie vorhaben, sollen wir ja nicht wissen. Aber wir holen uns das raus, was sie uns zeigen und was wir mit unseren Mitteln und eigentlich auch mit den Methoden der Wissenschaft herausbringen können. Und das werde ich weiterverfolgen und werde also gerade hier die elektromagnetische Wechselwirkung, wir hoffen, dass wir 2000, 3000 Berichte da kriegen. Da können wir dann eine Statistik machen und eine bessere Theorie ausbilden, ob es denn so ist, wie wir denken. Und ich habe ja schon ein bisschen was angedeutet, im Sechsdimensionalen gibt es ganz andere Möglichkeiten als in einem Vierdimensionalen und es lassen sich viel bessere Erklärungen für zum Beispiel das Entanglement, für die Verschränkung, für Welle-Teilchen-Dualismus finden und all diese Dinge, die noch immer so unverständlich sind, geht im Sechsdimensionalen besser. Aber man muss sagen, diese zusätzlichen Dimensionen haben mit Längen nichts zu tun. Das ist was Imaginäres. Das sind hier Organisationspotenziale und das ist so schwierig, das zu handeln. Deswegen dauert es noch eine Weile, ehe wir da weiter vorankommen. Ja. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen, kann es nicht sein, dass man da rankommt an die Sachen.
Jetzt noch ein paar, kurz noch zwei Fragen aus dem Chat. Die eine ist, dreht sich um Fragen, um Fälle aus der DDR. Ich nehme an, dass eben auch in der DDR die Verteilung oder die Häufigkeit wahrscheinlich genauso ist wie überall anders, oder?
Ja, sicher, ja.
Also, gibt es da irgendwas Besonderes zu sagen zu Fällen aus der DDR? Oder?
Ja, da, wo ich mein Abitur gemacht habe, in Stendal, gab es mal eine der ersten Entführungen. Ah, okay. Also genau, ja. Wir wollten noch mal rankommen, aber dazu ist es jetzt zu spät, also schon wieder 20 Jahre her, dass man da noch die Akten aus dem Hospital, in dem er dann gewesen ist. Der ist entführt worden, hat er was erzählt. Und die Polizei, wie hieß sie denn damals? Der Geheimdienst da, ne?
Also die Stasi.
Gefragt. Ja, Stasi, ja. Und also sowas gab es da auch. Entführung gab es, es gab auch Landung. Das, ja, das wissen wir schon.
Und eine andere Frage, die ganz dringend gestellt wird, ist, ob es denn da welche gibt, die Jagd auf die machen oder die sich da irgendwie zur Wehr setzen. Gibt es da irgendwie Gruppierungen, die sagen, wir wehren uns jetzt gegen diese Aliens, Eindringlinge, was auch immer?
Nein, weiß ich nicht.
Das heißt, Widerstand ist zwecklos.
Wäre dann zwecklos, ja, wenn man das auch vorhätte, ja. Es sei denn, uns fällt was ein, aber das muss dann auf eine ganz raffinierte wissenschaftliche Art sein. Aber die Wissenschaft kümmert sich ja nicht drum. Die lässt uns ja mit dem Phänomen allein.
Und wenn wir jetzt eben, vorher sind wir unterbrochen worden vom Anruf, aber wenn wir jetzt noch einmal auf Ihr Fazit kommen, das heißt, was jetzt möglichst kurz zusammengefasst, was ist Ihrer Meinung nach die Intention und vor allem, was ist da so die Timeline? Ich meine, wie lange haben wir noch? Oder kann man das, können Sie das sagen?
Ich glaube, die haben sich ja jetzt so verborgen, also Wissenschaft, wie gesagt, guckt nicht hin. Die Militärs, die unterrichten die Regierung, sagen, wir wissen aber nicht, was es ist, aber wir haben keinen Auftrag, das zu untersuchen. Das muss ja die Wissenschaft machen. Wir machen auch nicht, die Regierung wird einen Deubel tun und sagen, es gibt dieses Phänomen und macht damit aber jetzt erst eine richtige Panik, weil sie nicht wissen, was die vorhaben. Also müssen sie auch schweigen. Also passiert überhaupt nichts, auch wenn Tausende so ein Phänomen auf einmal sehen. Es wird gleich wieder vergessen, ist ja passiert im Flughafen in 2006 in Chicago, wo so ein Teller durch die Wolken geflogen ist und ja, ein Loch gebrannt hat. Alle möglichen Leute haben es gesehen. Es wird einfach schnell wieder vergessen. Und so wird das weitergehen und die Infiltration wird auch weitergehen und naja, und in ein paar Jahrzehnten wird man merken, man kann überhaupt nichts mehr machen dagegen. Aber das ist die Meinung von David Jacobs und im Moment sehe ich nicht, was dagegen spricht.
Also im Prinzip in der Einschätzung, was dieses Phänomen tut, was es will, teilen Sie diese Einschätzung von
ja,
David
leider,
Jacobs?
Obwohl es mir leid tut, ja, ich möchte es nicht.
Ja, wer möchte es schon?
Nee, da möchte ich, also ich verstehe da auch die Skeptiker. Die sagen, lass mich mit dem Quatsch in Frieden, dann hat man seine Ruhe.
Ja.
Nachher eine Weile. Unsere Kindeskinder dann nicht mehr, aber das erleben wir ja nicht.
Naja, ich sage mal, ich kann abschließend nur hoffen, dass Sie und David Jacobs sich irren. Ich glaube, Sie hoffen das genauso. Und wir werden ja sehen, ne?
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Herr von Ludwig, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war wie immer extrem spannend. Das sehe ich auch an der Resonanz. Und ich werde auf jeden Fall am Laufenden bleiben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Ihr letztes Buch noch nicht gelesen. Das werde ich nachholen und ich hoffe, dass wir dann in Zukunft uns hier wieder zusammenfinden, um über diese ganze Sache weiter zu plaudern und diskutieren.
Wenn Sie mögen, ja. Vielleicht sind wir da an der Ecke was klüger.
Ja, vielleicht. Ich mag auf jeden Fall. Es ist einfach ein spannendes Thema, was soll ich sagen. Auch wenn es gruselig ist. Und ja, wenn Sie auch mögen, dann freue ich mich schon sehr auf weitere Sendungen.
Naja, gerne gemacht.
Und ja, vielleicht sehen wir uns ja sogar noch nächste Woche kurz, wenn Sie in Graz sind. Okay,
schön.
Danke vielmals.
Ja, wiederhören.
Wiederhören.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, das nächste Mal Crop FM ist mein Gast Michael Pahl. Und er ist der Erfinder der Holotropen-Synchronisation, auch Holosync genannt. Also er erhält da das Patent. Und bin schon sehr gespannt. Wir werden da über diese Technik reden, über diese Bewusstseinstechnik. Ich habe da dieses Buch bekommen, Bewusstseinsevolution von Carlo Socci, wo das offenbar weiter beschrieben wird. Und noch einiges Material, auch eine CD, wo ich das dann gleich selbst ausprobieren kann. Ja, da bin ich ja mal wirklich sehr gespannt und freue mich dann schon auf den 29. September 2017. Wieder zu gewohnter Zeit um 19 Uhr, Mein Gast, wie gesagt, Michael Pahl, und es geht um Holosync. Bis dahin, großes Danke fürs Zuhören, großes Danke auch an die Anrufer, vor allem auch an den Letzten, also das ist schon sehr mutig, und ich bin da schon sehr gespannt auf das Mail, das er mir geschickt hat mit diesen Marks. Werde es natürlich auch an Iloband von Ludwiger weiterschicken. Ja, großes Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.